Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Genrefreunde und Genrefreundinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen, Folge 32 an der Zahl, und die kann ich natürlich nicht alleine bewältigen. Und somit sind wie immer an meiner Seite André Hecker.
Moin moin.
Tino, the Digital Flipper Hahn.
Hallo.
Und meine Wenigkeit. Ich heiße Daniel Schröckert, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet, und das ist das heutige Programm.
In der heutigen Ausgabe sprechen wir zum einen über den neuen Horrorfilm vom Ritual-Regisseur David Bruckner, The Night House. Außerdem besprechen wir einen weiteren Film vom Fantasy Filmfest, in dem ein Apartment eines Wall Street Analysten zur Mückenzucht mutiert, mit Mosquito State. Und wir werfen einen Blick auf die vierte Ausgabe der Horror-Anthologie-Reihe VHS, die den Zusatz 94 trägt. Viel Spaß!
So, und damit sind wir auch schon wieder zurück und starten mal gleich ins heutige Programm mit einem Film, der, ja, ich fast schon wieder klammheimlich aufgetaucht ist, obwohl der Trailer, den hatten wir zum Beispiel bei Kino Plus gezeigt und oder beziehungsweise bei Tease Me, und da war ich echt angetan. Also ich hatte richtig Bock, vor allem als ich dann erfahren habe, dass dieser Film von David Bruckner ist, der zuletzt einen Film gemacht hat namens The Ritual. Der kam auf Netflix und den fand ich auch wirklich überraschend gut. Und deswegen war ich umso mehr gespannt auf The Night House, der allerdings jetzt hier bei Disney Plus oder hier in Deutschland bei Disney Plus und Sky oder auch bei Apple TV und so weiter, als The House at Night erschienen ist. Und so langsam werde ich echt ein bisschen argwöhnisch, was das angeht, oder beziehungsweise was diese Fox-Titel angeht, weil irgendwie tun mir diese Filme leid. Die kriegen irgendwie keinerlei Werbung oder Buzz mit irgendwie und sind plötzlich da und drohen jedes Mal wieder irgendwie im ganzen, ja, Output irgendwie unterzugehen. Ich weiß nicht, geht's da euch ähnlich?
Ja, schon.
Also wenn man sich jetzt mal, ich meine Empty Man, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz noch mal einmal eine hinzufüge. Empty Man war ja ein ähnliches Beispiel. Ja. Und dann hatten wir halt jetzt noch Free Guy und Last Duel, und original einer von vieren hat es jetzt irgendwie mal in die breite Wahrnehmung geschafft.
Ja, ich finde, also immerhin haben sie zum ersten Mal seit weiß ich nicht wann einen besseren deutschen Titel gefunden, weil was ein Nighthouse sein soll, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ein House at Night kann ich mir immer noch vorstellen, was aber natürlich auch für einen Haunted House Horrorfilm auch ein super generischer Titel leider einfach ist. Also sie versuchen nicht mal da irgendwie mehr Spannung drauf zu bringen. Empty Man war halt schon ein scheiß Titel, finde ich, der sich nur im Laufe des Films dann natürlich irgendwie ergibt. Aber natürlich denkt man bei sowas wie Empty Man auch eher an sowas wie Slenderman, Boogeyman, und man denkt einfach an diese 0815 Spuk-Horrorfilmchen, die nie wirklich gut funktioniert haben. Also da wird echt wenig Mühe leider reingesteckt, und ich verstehe es nicht, weil sie ja auch mit einem Minimalbudget selbst irgendwas reißen könnten, aber der ist jetzt halt einfach da. Und jetzt können wir noch zwei Leute dazu bringen, ihn auch zu sehen.
Ja, vor allem, also auch, ich meine, wir haben einen Trailer bei Kino Plus gezeigt, und ich fand den Trailer eigentlich echt cool, weil ich danach nicht so wirklich die Ahnung hatte, worum es jetzt eigentlich in dem Film geht, und weil der halt Lust gemacht hat drauf, sich den anzuschauen, weil jetzt nicht irgendwie alles, zum Beispiel, was hatten wir letztens noch? Wie heißt der neue Film mit Ethan Hawke, Black Phone oder Dark Phone?
Ja, Black Phone, Dark Phone.
Irgendwas. Alone. Ja, Phone Alone. Und da meinte nur Antje, ey, den Trailer musst du nach irgendwie einer Minute ausmachen, weil alles danach verrät dir den kompletten Film so. Und der geht dann noch zwei Minuten. Also der Trailer geht irgendwie drei Minuten. Und bei Night House, wie gesagt, da saß ich nach, keine Ahnung, lass es zwei Minuten sein, da saß ich da und dachte mir, geil, ich weiß, hab überhaupt keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet oder worum es geht, aber ich habe richtig Bock drauf. Ja. Und da haben sie sich mit dem Trailer also endlich mal Mühe gegeben, im Gegensatz zu so vielen anderen Horrorfilmen zum Beispiel oder Gruselfilmen oder Haunted House Filmen oder Zombiefilmen oder was auch immer.
Hm.
Und dann aber muss ich sagen, finde ich das Plakat, was zu dem Film existiert, das gibt schon meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel Preis. Und ja, diese fehlende Werbung, die macht es dann halt auch nochmal, also diese fehlende Bekanntmachung. Also ich meine, bei dem habe ich jetzt immer immerhin eine Pressemitteilung bekommen. Hm. Aber so allgemein, finde ich, tut das dem Film dann halt auch wieder nicht gut. Weißt du, wenn man sich halt irgendwie, du gibst dir mit dem Trailer Mühe, der Trailer wird aber gar nicht irgendwie großartig beworben oder irgendwie durch die Gegend geschickt oder sonst irgendwas. Und dann kriegst du noch so ein Plakat hingeklatscht, das irgendwie auch schon wieder ein bisschen zu viel verrät eigentlich.
Hm.
Und ist so unglücklich.
Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht dann wieder auch an der Distribution liegt. Also ich meine, er hatte ja vorher The Ritual gemacht, das war halt ein Netflix-Film, der war dann bei Netflix gepublished. Der ist jetzt halt wieder quasi frei, wurde sich dann eben, es war ja ein Searchlight-Film, der dann jetzt eben aus der Konsequenz heraus bei Star Disney Plus wiederum läuft. Hätte vielleicht Netflix den mehr beworben, weil er da quasi da einen Vorgängerfilm gehabt hätte. Also es vielleicht geht auch da wieder ein bisschen unter, weil ich meine, wir als Genre-Freunde kennen Bruckner inzwischen, aber der ist ja auch noch kein Regisseur, der in der breiten Masse groß bekannt ist. Halt, ne?
Ja, schon, aber der hat ja jetzt schon, sag ich mal, ein paar Sachen gemacht und die für Qualität stehen und ja, ich weiß nicht, da kann man auch mal ein bisschen Vertrauen haben oder kann irgendwie, also es ist so fast, als hätte man Angst vor diesen Filmen, dass man da zu viel verspricht oder irgendwie so einen falschen Hype kreiert, wie damals, wie hieß dieser spanische Film, wo Netflix ankam mit 9 von 10 Leuten schalten den aus oder gucken den nicht zu Ende.
Veronica.
Ja, weißt du, also ich meine, da ist ja noch ein Unterschied dazwischen, zwischen ich sage, ey, hier, da ist ein Film und guck mal rein, der ist vielleicht für Halloween jetzt gerade die richtige Unterhaltung oder mal ein Gruselfilm, der wieder mal ein bisschen was anderes macht. Und das ist der Film, bei dem 9 von 10 Leute abschalten. Also ist für mich noch ein Unterschied.
Ja.
So.
Ja, ja, ich glaube aber auch, dass ein Verleiher nie Angst haben wird, einen falschen Hype zu kreieren. Also ich meine, Hype kreieren oder falscher Hype entsteht ja um sehr viele Filme drumherum. Ich glaube halt einfach, dass sie ihn hatten. Wir wissen ja auch nicht, wie es in den Kulissen aussieht und dass sie ihn jetzt halt einfach irgendwie veröffentlichen mussten, aber sich vielleicht auch gedacht haben, okay, da stecken wir nicht noch mehr Geld als nötig rein. Und man weiß ja auch nicht, wie im Hintergrund die Gelder dann einfach verteilt werden.
Ja.
Und Hellraiser, also was er als nächstes macht, kommt halt wieder von Hulu. Also er ist ja auch, also er hat halt kein Haus- und Hofstudio bislang.
Genau, das meine ich nämlich. Er springt halt so durch die Studios. Er hat jetzt keinen, der den mal richtig von hinten mit durchpusht, sondern er wechselt ja auch immer ständig die Distributionsplattform. Das klang jetzt falsch.
Ja.
Ja. Es gibt keine Stütze richtig für ihn, wo er wirklich zu Hause hat und die an ihn glauben. Ich glaube, das fehlt ihm so ein bisschen, ja.
Ja, dabei ist überall Goya jetzt mit dabei. Also das.
Ja, der, genau, der ist produziert zumindest überall mit dran.
Ja.
Und ich meine, das muss doch eigentlich reichen, oder? Also man kann auch den Namen irgendwie ein bisschen pushen, egal wo er jetzt ist. Und man kann auch sagen, oder das kann doch auch zum Prestige werden, zu sagen, ey, hier, wir haben den neuen Bruckner.
Ja, aber ich glaube, das ist alles noch viel zu
klein. Ja, er ist noch zu klein.
Er hat halt so Ritual gemacht, das war's ja. Also ja, bei Star Wars Bound hat er diese mega geile Unfallsequenz gemacht, die ich ja immer noch für eine der fiesesten Horrorfilmsachen überhaupt halte. Ja, ja, aber da hat er ja das Problem, dass in so einer Anthologie drin ist. Bei VHS ist halt war er eine Anthologie und bei The Signal bei nicht Signal eine Anthologie, auch. Aber irgendwie halt doch. Also er ist noch nicht eigenständig genug. Also
vor Signal hatte er nur Teile aus anderen Filmen beigesteuert, aber ihm fehlt, glaube ich, also er ist halt noch kein Ari Aster. Ihm fehlt noch so die Hausmarke, der eine Kracher, wo alle sagen, okay, alles klar, das ist wirklich jetzt die Visitenkarte, das fehlt ihm noch.
Ja. Aber ich finde, er hat, also das sind alle schon, also Signal ist schon mal ein herausstechender Film in dem Genre Einheitsbrei.
Ja, und dann hat er 10 Jahre nichts gemacht.
Ja,
also gefühlt, also nicht nur gefühlt, aber es ist so.
Aber der erste VHS sticht auch nochmal raus damals so für das, was er dann war.
Und, ja, aber es ist halt eine Kurzgeschichtensammlung. Also auch dieser, welchen Film hatten wir denn neulich mit diesem, weiß nicht mal, vor 3, 4 Wochen oder so, wo auch einer aus dieser Holidays-Anthologie auch Regie geführt hat. Aber ich glaube, du musst halt da, verdienst du dir deine Sporen, dass du halt einen Einzelfilm machen darfst. The Ritual lief ja auch super, hat ja auch überall, also wurde nirgendwo irgendwie richtig abgestraft. Jetzt also Nighthouse bekommen und jetzt wird, glaube ich, dann Hellraiser so das erste Ding, wo die Leute aufmerksam werden und sich dann denken, ah, okay, das ist der.
Naja, also die breite Masse, ne? Ich denke mal, wenn du Horrorfilm-Fan bist und halt auch ein, sag ich mal, ja, gute Anthologien zu geschätzen weißt, dann wirst du aber Signal, VHS und Southbound, oh, furchtbares Wort, wirst du aber wirklich auf dem Schirm haben, so. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie völlig unbekannt ist oder absolute Insider-Tipps, so.
Nee, absolut. Aber ich glaube halt wirklich, damit halt wirklich so ein Searchlight-Film dann auch das Marketingbudget kriegt, um dann jetzt nochmal richtig durchgepusht zu werden, dafür fehlt ihm so ein Hereditary einfach halt. Ne?
Gebe ich euch recht. Ja. Aber so ein bisschen mehr Vertrauen hätte man in den Mann schon zeigen können.
Sehe ich auch so, klar. Also, ich mag ihn. Ich bin Fan von ihm, sag ich.
Ja, so. Womit wir bei der Handlung des nun neuen Films wären, die ich mal eben hier kurz zum Besten gebe. Als ihr Mann unerwartet stirbt, findet Beth sich allein in dem Haus am See wieder, das er für sie gebaut hat. Sie tut ihr Bestes, um den Schock zu verarbeiten und Ruhe zu bewahren. Doch nachts wird sie von Albträumen heimgesucht. Visionen einer Präsenz im Haus verfolgen die Witwe. Schon bald beginnt Beth gegen den Rat ihrer Freunde nach Antworten in den Hinterlassenschaften ihres Mannes zu suchen und entdeckt dabei ebenso seltsame wie verstörende Geheimnisse. Ja, viel mehr darf man auch gar nicht sagen.
Nee.
Genau.
Nur aber noch ein kurzer Rückblick. Also der Regisseur von The Signal hat jetzt auch diesen Broadcast, also einer von den anderen drei hat diesen Broadcast Signal Intrusion gemacht. Mhm. Da sagen wir auch nicht, ui, das ist ja vom Regisseur von The Signal. Den haben wir auch komplett ignoriert.
Nee, habe ich auch nur durch Zufall gesehen, weil ich den halt im Rahmen vom FFF gesehen habe. Genau, aber also ist mir dann auch aufgefallen, aber erst nachdem ich da nachgeforscht habe. Genau.
Ja, das ist schon echt ein bisschen, also ich glaube, so Leute müsste man mehr auf dem Schirm haben, aber es sind leider auch inzwischen schon so viele Anthologien und so und dann gehen so viele Jahre ins Land. Also klar tut man den Leuten da Unrecht.
Aber darüber sprechen wir gleich nochmal bei VHS nämlich dann nochmal.
Ja, aber daran merkt man, aber trotzdem finde ich, das ist so, weiß ich nicht, ich kenne jetzt auch nicht alle Jungs aus diesem The Void und wie heißt der andere Film? Menborg-Konstrukt da, ne? Also der dann auch, was ich, der eine hat jetzt Psycho Gorman gemacht und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann halt lese, ey, das ist einer von denen, die das und das und das gemacht haben oder da und da dabei waren, dann ist es für mich aber schon ein Indikator zu sagen, oh ja, da habe ich Bock drauf, da möchte ich jetzt gerne mal reingucken.
Ja klar, das Zünglein an der Waage, klar.
Genau. Ja. Also deswegen, ich finde, da ist schon, also sowas jetzt auch gerade, wenn ich jetzt lese, Bruckner hat Ritual gemacht, das wäre für mich der absolute Anreiz zu sagen, ja geil, da habe ich jetzt Bock auf The Nighthouse.
Ja. Mir fällt gerade ein, dass diese Typen aus The Void ja schon ein bisschen wie Squidman in Weiß aussehen.
Ja, das stimmt ein bisschen, ja, mit dem auch so Dreieck auf dem Kopf. Ja.
So.
Jetzt aber, Nighthouse.
Ja, welchen
aber.
Film wollten wir sprechen? Ach so, Nighthouse. The Nighthouse.
Eine kleine Überraschung, eine angenehme Überraschung, möchte ich sagen. Also der Trailer.
Aber er ist doch von Bruckner. Jetzt überrascht er dich doch auf einmal.
Nein, mich hat überrascht, und das war jetzt das, was ich eigentlich sagen wollte.
Ach so, Entschuldigung.
Mich hat überrascht, dass der Film anhand des Trailers eigentlich ja nicht wirklich preisgegeben hat, worum es geht. Mhm. Und dann aber halt das gute Gefühl, was man vom Trailer hatte, überraschenderweise dann auch gehalten hat. Mhm. Also ich hatte von Trailer her, hatte ich ein bisschen mehr in Richtung, It Comes at Night gedacht.
Mhm.
So.
Mhm. Ja.
Und dachte halt, okay, das ist wieder eher so ein bisschen so ein existenzielles Drama, das halt im Horror irgendwie endet oder im Horror irgendwie aufgegriffen wird. Und ja, hier ist es dann doch eher eine Art, wie soll man sagen, Bewältigungsdrama, was halt im Horror aufgegriffen wird oder mit Horrorelementen unterfüttert wird. Und das habe ich nicht so gesehen. Deswegen, das fand ich überraschend. Und dann halt, wie gesagt, dass der Film dann mit seiner Geschichte, die er erzählt, einen gewissen Grusel, eine gewisse Spannung, coole Bilder und wirklich ein paar echt schöne, unheimliche Momente kreieren kann, fand ich dann doch alles in allem nochmal überraschend, weil wie oft haben wir es gehabt, dass jemand, der einen guten Erstlingsfilm hingelegt hat, danach eher so ein bisschen in, weiß nicht, Business as usual oder Routine verfallen ist oder halt so völlig übers Ziel hinausgeschossen ist, weil er halt zu ambitioniert an irgendwas rangegangen ist und dann ging es halt nach hinten los. Also, ne, deswegen, finde ich das schon auch immer noch eine Überraschung, gerade bei Leuten wie uns, die ja halt nun mal viel gucken, und jetzt auch gerade durch die Festivals viel gesehen haben, wo auch immer Leute dabei waren, von denen hat man schon mal einen Film gesehen oder die hatten gerade ein richtig starkes Debüt und jetzt kommt der nächste Film und deswegen ist man gespannt drauf. Also dementsprechend finde ich überraschend nicht unbedingt das falsche Adjektiv in diesem Zusammenhang.
Ja, stimmt. Da nehme ich mein Gespotte von vor 2 Minuten ja halbherzig zurück. Nee, ich mochte den auch sehr gern und er schafft's wieder. Also ich finde, Bruckner hat eh ein geiles Auge für so visuelle Ideen oder wie er irgendwas sehr effektiv in Szene setzt und da wie die Architektur des Hauses wieder in Szene gesetzt wird, ist super. Das mag ich eh immer sehr gern, wenn ein Horrorfilm irgendwie so mit der Architektur spielt und die noch so reinnimmt. Also das macht James Wan ja auch immer mega gut, finde ich, wie er die Räume ausnutzt. Und auch bei The Collector, finde ich, war das echt super geil umgesetzt, wie so die Architektur des Hauses so zur heimlichen Hauptdarsteller wird. Und ich finde, das ist bei The Night House auch ähnlich. Deswegen finde ich ganz gut, dass es quasi auch titelgebend ist, aber ich finde so, dass es eigentlich schon, das Haus spielt die Hauptrolle. Ohne, dass es jetzt wie so ein Spukhaus dann wirklich ist, sondern schon irgendwie noch ein bisschen anders. Also wenn sie mir jetzt sagen würden, sie haben das Haus extra für den Film gebaut, wie es auch dabei zum Beispiel bei Parasite der Fall wäre, würde ich es auch sofort glauben.
Ja, finde ich halt auch. Und es ist halt wirklich, wie du gerade sagst, wie er das Haus halt nutzt, um auch eben Schrecken zu erzeugen, aber ohne dabei plakativ zu sein. Also ja, es gibt zwar Jumpscares, aber die fand ich aber alle so clever, dass ich sie akzeptieren konnte und mochte quasi. Also es war so clever geschossen. Der Film führt dich halt sehr oft an der Nase rum, spielt mit optischen Täuschungen, kann man sagen, in dem Haus, spielt auch viel damit mit diesem alten, fast Kindheitstrope. Man entdeckt halt in der Dunkelheit oder man sieht in der Dunkelheit irgendeinen Umriss und erschreckt sich vielleicht, aber dann war es wie nur der Kleiderständer, der sah halt im Dunkeln aus wie eine Silhouette. Mit solchen Elementen spielt der Film ja ganz viel. Und das fand ich sehr, sehr clever, was auch eben gut zu der Idee oder dem Schrecken hinter dem Ganzen passt, den wir jetzt natürlich jetzt nicht spoilern wollen, aber ich fand da die Mischung aus dem Thema des Films und der Art, der audiovisuellen Art der Schreckensinszenierung, das hat gut zusammengepasst. Das hat gut gematcht, fand ich. Das hat er wirklich gut im Griff gehabt. Ich fand halt Rebecca Hall, fand ich super. Wenn wir mal jetzt ein bisschen auf die Darstellung eingehen. Ich fand, sie hat eine super Performance hingelegt. Ich habe ihr das total abgekauft. Einmal auch dieses, das Verarbeiten, das Grieven, so, dass die Trauer, dann aber das Umschwingen auch dann später in Wut und umso mehr sie eben erfährt auch, wenn es in Wut, in Hass, in Verzweiflung umspringt, das habe ich ja komplett abgekauft. Ich fand sie richtig stark, muss ich echt sagen. Sie hat den Film da echt als Charakter gut getragen. Und ich fand dann den ganzen Aufbau, dass der Film sich auch wirklich Zeit lässt, um dieses man kann ja fast, ich muss auch sagen, es war nicht unbedingt direkt ein Horrorfilm, es war eher so ein Mystery-Thriller und ich fand diesen Thriller-Anteil darin auch sehr, sehr stark. Also es ging ja fast schon ein bisschen in die Richtung so, wie hieß der Film hier mit Richard Gere, Schatten der Wahrheit?
Harrison Ford.
Da war ich ein bisschen dran erinnert teilweise so, ne? Weil du deckst was auf über einen Lebenspartner, der dich begleitet hat und du erfährst plötzlich Dinge, die du nicht geahnt hast und das verbunden mit diesem Verarbeiten und so weiter. Das hat gut funktioniert, fand ich. Aber dann komme ich auch gleich mal zu einem Kritikpunkt, den ich einfach mal reinwerfe, dann könnt ihr was daraus machen. Ich muss ja sagen, ich fand den Film so lange gut, bis er im letzten Drittel dann Dinge aufgemacht hat, die ich erst super spannend fand, die er aber dann nicht wirklich auserzählt. Ich finde, da hat der Film ein paar Sachen liegen lassen, was das Writing angeht, ein paar Ideen, die er aufmacht, aber nicht wirklich zu Ende führt, die Fäden. Und da hat er Potenzial leider liegen lassen, wo mir auch wieder, da habe ich nachgeguckt, der Film ist ja nicht von Bruckner geschrieben. Das Drehbuch stammt ja von zwei anderen Autoren. Ist also nicht sein Buch, er ist nur verfilmt. Deswegen kann man ihm das nicht zur Last legen, oder lege ich ihm das nicht zur Last, aber ich muss sagen, da wie er das dann ausspielt, ich weiß nicht, ob ich mir eine andere Richtung gewünscht hätte, aber ich fand das Ende zusammen mit dem letzten Drittel des Films nicht so ganz rund. Da hat er ein bisschen Potenzial am Ende liegen lassen. Was so schade ist, weil ich nämlich so mit die erste Hälfte, den ganzen Aufbau des ganzen Konstrukt, wie er das erzeugt, fand ich halt extrem stark.
Ich finde nicht, dass er da Potenzial hat liegen lassen. Ich finde tatsächlich eher, ich habe auch Probleme mit dem letzten Drittel. Weil er im letzten Drittel meiner Ansicht nach offensichtlicher und deutlicher wird, als es müsste. Das hat mich immer so ein bisschen wieder gestört, weil es gab halt immer mal wieder so Szenen, die kratzen so ein bisschen dann immer an der Suspension of Disbelief so, was ich aber jetzt nicht so schlimm fand. Aber es gab dann wiederum Szenen, wo ich dachte, lass das doch jetzt bitte unausgesprochen oder nutzt das Bild jetzt nicht unbedingt oder zeig oder lass das weg, die Erklärung so, ja. Also da hätte ich ein bisschen dezenter noch gearbeitet. Denn ich gebe euch auch noch, also weil ich finde gerade die ersten beiden Drittel merkt man halt wirklich, wie geil der Mann eben mit dem ganz kleinen Möglichkeiten und Bildern irgendwie arbeitet.
Ja.
Das, was ihr schon gesagt habt. Ich musste halt zwischenzeitlich sehr oft an die Frau in Schwarz denken von James Watkins, weil der hat's halt auch meiner Ansicht nach immer sehr geil geschafft, so bedrohliche Situationen oder irgendwelche optischen Täuschungen oder unheimlichen Wahrnehmungen aus der Umgebung heraus zu schälen, obwohl er halt einfach nur die Kamera in irgendwie in eine Ecke blicken lässt, so, weißt du? Und wie er daraus immer irgendwie, du guckst hin und denkst dir, alles ganz normal. Und dann guckst du wieder hin und denkst dir, Moment mal, da war doch was. Diese Art und Weise, das hat mich halt sehr stark an die Frau in Schwarz erinnert, weil da fand ich das auch schon so cool. Und das hat er hier am Anfang, die ersten beiden Drittel, super gemacht. Plus halt genau der Thriller-Plot, der halt irgendwie, wo ich halt auch immer da war, Moment, was ist jetzt? Und könnte das so sein? Und ist das und das? Und oh ja, ich möchte aber schon wissen, was da irgendwie abgeht und so. Und dann am Ende leider ein bisschen zu viel. Also er nimmt sich meiner Ansicht nach nicht das Potenzial, irgendwas noch zu vertiefen, sondern er nimmt sich das Potenzial, sich selbst damit zu beschäftigen, sich selbst seine Gedanken, sich selbst seine Bilder zu schaffen. So, das ist, fand ich eher ein bisschen störend. Also das ist mein größter Kritikpunkt.
Selbst beschäftigen kann man sich nach dem Ende ja schon, weil es ja der Film, das kann man glaube ich, ohne, also es ist kein Spoiler, man kann halt sagen, man kann nach dem Film selbst eine Interpretation rausziehen, jetzt welche Wahrheit davon wirklich die richtige ist oder was wirklich die Essenz dahinter ist. Es gibt halt nur einen Strang, den er aufmacht, finde ich, der ja dann eben schon so in Richtung übernatürlich quasi schwappt. Den er halt quasi komplett offen lässt. Und diesen Strang fand ich an sich mega spannend, weil er aus dieser ganzen Geschichte schon ja noch was, noch eine ganz tiefere Ebene drunter gelegt hätte, die rückwirkend, wenn du nochmal komplett drüber nachdenkst, daraus was wirklich extrem Kreatives und Eigenes gemacht hätten. Aber der Film lässt halt komplett offen, ob der überhaupt passiert ist oder ob das eben alles zu ihrem seelischen Trubel gehört, ihrer ganzen Aufarbeitung gehört. Und wenn er echt gewesen wäre, dann war er halt so oberflächlich. Aber generell gebe ich dir schon recht, ja, es ist generell auch zu viel und es ist auch zu, dann wird es fast schon zu Geisterbahn. So. Und das fand ich auch, das war schade, das hätte er gar nicht machen müssen.
Ja. Aber das ähnliche Problem auf einem ähnlich hohen Level hat er bei Ritual, finde ich, ja auch gehabt. Also den fand ich auch wirklich gruselig und unheimlich. Und wenn der dann quasi in diese Kultrichtung umschlägt, fand ich ihn immer noch gut, aber dann war ich halt nicht mehr gegruselt, sondern eher so fasziniert oder so, wie Midsommar mich ja auch nicht wirklich gruselt, sondern eher so beunruhigt, wenn man halt die ganze Zeit so denkt, was kommt, aber da war es halt wirklich von Anfang an einfach so. Also wenn jetzt zum Beispiel die erste Hälfte von Midsommar so Hereditary gruselig gewesen wäre und dann fahren sie nach Schweden in so ein Sommercamp, würde ich ja auch dann nicht mehr so denken, oh geil, sondern eher so, ja, auch interessant, aber irgendwie schon so ein bisschen wasted Potenzial. Und ich finde deswegen hat mich teilweise auch oft so an diesen Personal Shopper erinnert, der ja am Ende dann auch so zwar angenehm vage bleibt, aber vorher auch mehr Drama war, während The Night House ja schon eher reinrassiger Horrorfilm war und dann am Ende auf einmal wieder in dieses Trauer ist das wahre Monster, das wahre Böse oder so umschlägt, was halt Hereditary und Babadook schon gemacht haben. Und da finde ich es erfolgreicher umgesetzt. Und ich finde auch, machen wir einen Spoiler-Teil? Oder soll ich jetzt einfach einmal kurz eine Bemerkung machen? Und man skippt einfach 20 Sekunden.
Ich würde da jetzt ohne Spoiler bleiben, sonst kannst du gerne mal kurz gleich.
Dann machen wir den Spoiler-Part in 60 Minuten. Dass er sich diese verschiedenen Interpretationen leider dann selber auch mit so einem coolen optischen Einfall auch wieder zunichte macht. Also das fand ich irgendwie, dass er sich selbst die Vielschichtigkeit dann nimmt, weil am Ende auch wieder diesen, nein, nicht so ein Twist oder so, aber wo man so denkt, okay, jetzt hast du es aber nochmal gezeigt, wie clever du eigentlich bist, anstatt es dann doch so angenehm offen zu lassen.
Ja, das meine ich. Also das hätte er darauf vielleicht noch verzichten können.
Ja,
es ist wie bei Ritual halt auch, er baut halt in beiden Filmen, beginnt der Anfang halt, erzeugt ja die Spannung und den Grusel durch das Unbekannte. Und das ist immer das Problem, dass das Unbekannte ist immer gruseliger als das, was du einfach dann siehst und begreifst. Und bei beiden Filmen ist ja so, dass dann irgendwann umschwingt in, guck mal, das ist es übrigens.
Also das habe ich ja mal bei Filmfights gesagt, dass das Unbekannte das Gruseligste ist, da wurde ich ausgelacht.
Nee, das sehe ich komplett auch so.
Ich auch so, ich weiß.
Also nur deswegen funktioniert ja auch Lovecraft und so, weil die Arsch, das ist ja alles damit das Spielen.
Nur mein größtes Rocket Beans Trauma nochmal aufkratzen.
Und das machen beide Filme. Das macht Nighthouse halt genauso. Und deswegen, ja, da wird's halt dann, finde ich, auch zu konkret. Aber gleichzeitig eben ist es trotzdem am Ende wieder so vage, dass du denkst, ja, aber was ist es denn jetzt eigentlich? Mhm. Also da muss ich entscheiden, finde ich, hätte sich entscheiden müssen, oder ja, die Writer hätten sich entscheiden müssen, meiner Meinung nach. Möchte ich wirklich die komplette Interpretation freilassen? Dann mach weniger, mach's reduzierter. Oder komm richtig auf den Punkt und mach dann noch so ein richtiges Mindfuck-Fest von mir so am Ende. Aber spiel's dann auch aus. Das macht der Film beides nicht. Deswegen, das ist mein Kritikpunkt. Aber bis dahin ist es wirklich schon echt ein richtig starker Film.
Ja. Ja. Und dann auch im Nachhall wirklich finster. Also
Rebecca Hall mal so, heißt die.
Bitte was?
Rebecca die heißt Hall Rebecca heißt, Hall, nicht Nachhall.
Ich wollte ihn extra nicht machen, aber mir war es schon wieder klar. Ja,
tut mir leid. Ihr seid so. Ja. Gut, dann wären wir
berechen
doch jetzt.
Barbie Nighthouse.
Also wir empfehlen auf jeden Fall Nighthouse, egal ob Sky, Disney Plus oder Apple oder Amazon, guckt ihn euch an. Es ist wirklich mal wieder ein schöner Gruselfilm. Der halt wirklich selbst auch ja die alten Hasen, sag ich mal, zufriedenstellen könnte.
Dann würde ich auch sagen, Tino, jetzt einmal Achtung, Spoiler, sag doch gerne mal, was du sagen wolltest. Dann machen wir jetzt einmal kurz Spoiler-Part, Film, wir alle schon gesehen
haben. Naja, ganz am Ende sieht man doch dieses Ding, Wesen, was auch immer auf dem Boot sitzen, was sich da so aus Schatten, aus diesen Rinkelwellen, wie heißt das denn? Spiegelung, Reflexion aus dem See.
Die Rinkelwellen, ist schon richtig.
Ja. Ja. Und wo man halt bis dahin dachte, ach ja, bleibt angenehm offen. Natürlich wird man schon eher so einen Horrorfilm in so eine Horrorrichtung interpretieren und dann sieht man es da am Ende dann halt nochmal und so denkt, ja, okay, so war es halt. Und dadurch, das dass der so, Film vorher ja auch gar nicht so wirklich dran interessiert ist, irgendwas wirklich aufzuklären. Also es ist ja nicht so, dass sie so straight irgendwas so analysieren oder so. Also es ist ja auch immer schon so ein bisschen so ein Rumgetrifte, fand ich das dann wieder.
Sie stolpert halt nur über die Dinge und das ist ja auch richtig so. Sie investigated ja nicht. Sie will einfach mehr über ihren Mann rausfinden, weil sie halt durch Zufall auf so Dinge stößt, genau.
Ja.
Und also, dann werde ich auch nochmal konkret, also diese ganze Thematik von wegen der Mann ihr Mann wollte sie eigentlich die ganze Zeit beschützen vor irgendeinem Wesen und deswegen bringt er halt Frauen um, die so aussehen wie sie, um sie als Opfer darzubieten. Diesen ganzen Strang per se halt super spannend, aber ich finde halt, das wird trotzdem, dieser Part, wie viel nimmt der ein? 8 Minuten im Film oder so? Das wird so schnell dann eingeführt und dann gleichzeitig auch schon wieder beendet. Und am Ende, wie gesagt, dadurch, dass sie auf dieses Boot starrt und ja auch sich selbst sagt, so, da ist nichts, finde ich, macht der Film trotzdem schon wieder so vage, lässt er dann trotzdem offen so, ist es denn wirklich passiert? Gab es dieses Monster? Gab es die ganzen Toten? Also du kannst den ganzen Film auch wirklich ja komplett wieder so interpretieren, nee, es war alles in ihrem Kopf, sie ist halt komplett fertig mit der Welt, weil das passiert ist und so. Ich fand das am Ende so unrund, dass er da wirklich dann so schwammig wird, aber mit so vielen Möglichkeiten. Das fand ich irgendwie, war mir nicht greifbar genug.
Ja, das wäre schöne Stockholm-Syndrom-Interpretation auch möglich, dass sie sich das nur hininterpretiert, dass er halt sie von einem Monster beschützen will, aber in Wirklichkeit hat er die halt nur getötet, um sie nicht
ist
zu töten.
Ist er ein Monster. Ja,
eben, also dieses, wie halt bei diesem, wie heißt der sehr schön aussehende Schauspieler aus Baywatch? Nicht David Hasselhoff aus dem Neuen?
Zac Efron.
Genau, der auch in diesem Serienkiller-Film gespielt hat, wo er auch immer Frauen umbringt, die so aussehen wie seine Frau und die dann realisiert, scheiße.
Ja, der Ted Bundy-Film.
Ja, genau. So hätte das ja auch quasi sein können, dass sie am Ende sich das so komplett hinspinnt, um irgendwie damit leben zu können, dass er eigentlich mit einem Serienkiller zusammen war.
Und es nicht bemerkt hat.
Ja.
Genau.
Aber, also, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich, also was ihr jetzt gerade bemängelt, finde ich eigentlich gerade das Gute an dem Film, dass er halt nur leider eben zu offensichtlich macht. Es ist dieses Nichts, weil sie sagt ja, sie erzählt ja ihrer Freundin, dass sie halt nichts gefühlt hat, als sie da klinisch tot war. Und dass das so eine Leere war und diese Leere, und das ist ja für sie erschreckend. Und diese Leere will wieder zurück in ihr Leben. Also den Weg da zu gehen über den Ehemann, der sich davon verführen lässt und halt versucht, das von ihr abzuhalten. Ich weiß nicht, ich fand das eine gute Idee. Wie weit bist du bereit, im Namen der Liebe zu gehen? So, dass das falsch ist, okay, versteht sich von selbst, aber halt die Bereitschaft dazu, das finde ich das eigentlich Starke. Ja. Und da muss ich halt am Ende nicht nochmal sehen, weil der Satz wäre an sich stark genug gewesen, weil das ist ja der Nachbar, der fragt, ey, was guckst du da hin, da ist doch nichts. Und da ist das nichts. Und das fand ich eigentlich als Schlusssatz, fand ich das richtig super, aber durch diesen schwarzen Schatten, da muss ich sagen, ja, da hat er halt irgendwie dem Ganzen seine Wucht genommen oder sein Mysterium so. Und dass das halt nicht so lang ausgeht, also ich fand das super spannend, dass der Mann da versucht hat, eben mit der Spiegelung seines Hauses diesen Dämon oder dieses Entität oder dieses Nichts halt eben reinzulegen, so, weil er schon begriffen hat, dass da irgendeine Präsenz ist, die versucht, ihrer Frau zu schaden oder seiner Frau zu schaden, Entschuldigung. Ich fand das, finde ich eigentlich echt ein starkes Ding. Aber zu offensichtlich. Und für mich gibt's da auch nicht so viele Interpretationsspielräume, so, ja. Und ob dieses Nichts jetzt sichtbar ist oder einfach nur irgendwie der Schmerz, der einen nicht loslässt, die Trauer, die einen nicht loslässt, der Wahn, der einen irgendwie immer weiter verfolgt und irgendwie einem Dinge in den Kopf setzt, die man gar nicht da haben will, so. Fine by me. Kann ich alles irgendwie, da finde ich gut, wenn man das so sieht oder wenn das irgendwie eine Interpretation von irgendjemand ist. Aber ich finde, der Regisseur lässt einem nicht so viel Interpretation. Mm. Also er manifestiert es halt.
That's true.
Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, Empfehlung.
Ja, Empfehlung auf jeden Fall, ja.
Ja. Gut, kommen wir zu unserem nächsten Film, der gerade auf dem Fantasy Filmfest entweder gelaufen ist oder noch verfügbar ist oder läuft. Er heißt Mosquito State und stammt von einem Mann, und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wie ich ihn jetzt ausspreche. Er heißt Philipp Jan Rümscher.
Close enough.
Ja, wir vermuten, er ist Pole.
Er ist Pole.
Er ist Pole.
Hab ich nachgeschaut, ja.
Okay, aber er ist Pole. Genau, aber
wie man den Namen wirklich,
genau, wie man den Namen wirklich ausspricht. Rymscha. Ja, können wir jetzt nur mutmaßen, deswegen wollen wir es bei Philipp Jan belassen. Und Philipp Jan hat einen Film gedreht, in dem es um folgende Geschichte geht. Isoliert in seinem schlichten Penthouse mit Blick auf den Central Park sieht der besessene Wall Street Datenanalyst Richard Boker unheilvolle Muster. Seine Computermodelle verhalten sich unberechenbar, ebenso wie die Schwärme von Moskitos, die sich in seiner Wohnung ausbreiten. Eine Plage, die seinen seelischen Zusammenbruch begleitet. Okay.
Ich finde immer diese Plot-Zusammenfassung, dieses
offizielle Beschreibung.
Ja, also ein schlichtes Penthouse ist ja auch schon wieder so ein Widerspruch in sich. Also schlicht war das nicht, finde ich. Also wenn wir nicht jetzt über The Nighthouse schon gesprochen haben, würde ich jetzt auch wieder über Architektur reden wollen.
Und da können wir direkt mal einsteigen. Ich fand das eigentlich echt geschickt gemacht, wie sie die Architektur hier ausgenutzt haben. Die haben nicht so viele Settings gehabt. Ich würde auch sagen, der Film hat allgemein nicht so ein hohes Budget gehabt. Aber gerade dieses Penthouse-Setting und wie sie das Penthouse immer wieder in Szene setzen und was sie damit machen, das fand ich schon einen der positiven Aspekte dieses Films.
Ja, absolut. Also.
Ja. Aber dann kommen wir mal zur metaphorischen Ebene dieses Films, und da wird es dann schon so ein bisschen schwieriger. Denn man muss dazu sagen, der Film beginnt mit der Geburt eines Moskitos, und dieser Moskito verschafft sich halt eben halt Zugang zum Haus von, oder zum Penthouse von Richard Boker, und bleibt dort und vermehrt sich dort, und Richard lässt das alles geschehen. Und jetzt haben wir wieder so einen Film, der, ja, wie soll man sagen, Insekten mit einer gewissen Manie, mit einer gewissen Wahnvorstellung oder, ja, weiß ich nicht, mit einer gewissen Unsicherheit, sag ich mal, kompensiert, ausgleicht, manifestiert und irgendwie in eine Art Metapher setzt. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, solche Sachen, ne?
Mhm. Ja, wir hatten ja erst hier The Swarm.
Zum Beispiel.
Ja, und ich muss übrigens jetzt auch sagen, also Mosquito State hat ja letztes Jahr an Sieges den Preis für den besten Film gewonnen, und ich dachte als The Swarm wäre Mosquito State, also dass irgendwie zwei Filme mit Moskitos kommen, deswegen war ich so heiß drauf, dass wir über The Swarm unbedingt reden, aber ich meine damals eigentlich Mosquito. Ja, Viecher. Also irgendwelche ungewöhnlichen Fliegviecher.
Ja, ich musste tatsächlich zwischendurch auch mal an The Swarm oder der schreckliche Schwarm, oder wie er auf Deutsch heißt oder auf Netflix heißt.
Schwarm des Schreckens.
Schwarm des Schreckens, genau. Ja. Musste ich tatsächlich so ein bisschen mal denken. Eben halt aufgrund der Sachen, die Richard Boker eben mit den Moskitos macht. Aber,
oder was sie mit ihm machen.
Aber das Ganze, sage ich mal, ins Umfeld der Wall Street zu setzen und das auch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt, fand ich dann doch schon wieder einen interessanten Ansatz, der mich aber dann irgendwann schon fast überfordert hat, weil ich mir gedacht habe, ja, wie ist das so, ne? Wie kann ich jetzt hier die Rückschlüsse ziehen? Also geht's hier um parasitäres, sag ich mal, ja, parasitäre Entwicklungen, die halt so gewisse Märkte oder halt eben gewisse Systeme von innen zersetzen, oder lassen wir halt irgendwie diese Systeme, also diese parasitären Dinge, lassen wir die einfach geschehen, wissentlich, weil wir ja keinen anderen Ausweg aus dem bisherigen System sehen. Also ich war da irgendwann doch ein bisschen überfordert, dass ich eigentlich nur einen Mann sehen wollte, wie er ein paar Beulen irgendwie ausbrütet.
Er war halt dann doch kein Zyst, ne?
Nee, er war kein Zyst, genau.
Er war halt kein Zyst. Nee, also es ging halt für mich, also mir ging es genauso, fand ihn auch sehr kryptisch teilweise. Ich habe so ein bisschen für mich das Hauptaugenmerk, was für mich sich rauskristallisiert hat, war Abhängigkeiten. Denn das schließt sich halt schon einige Kreise. Also natürlich, also es geht ja, wie gesagt, um die Evolution des Moskitos, ne? Der anfängt irgendwie als so Ei, Larve, dann dieses Zwischending und dann wird er halt zum richtigen Moskito. Dann wirft der Film auch ganz diesen Fachbegriffen um sich, die lateinischen noch für die Gattung und so weiter. Aber auf jeden Fall geht es um diese Entwicklung und gleichzeitig Abhängigkeiten, die die Tiere brauchen, um sich zu entwickeln. Und du hast ja einmal dann die Abhängigkeit, dass zum Beispiel eben natürlich dieser Schwarm, der da entsteht, die Population der Moskitos, brauchen halt Nahrung, einen Wirt. Der wird ja dann quasi eben Richard Boker, der dann seinen Körper zur Verfügung stellt als Nahrungsquelle für zigtausende Moskitos mit auch unfassbar krassen Bildeinstellungen, wenn er da auf dem Bett liegt, bedeckt von den Moskitos in einem roten Neonlicht. Da muss ich dann auch an solchen Szenen eben an den Schwarm denken zum Beispiel, wo ja auch die Heuschrecken von der Hauptdarstellerin genährt haben. Und gleichzeitig geht es ja dann auch um Abhängigkeiten so der Gesellschaft. Zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt, der Film spielt 2007. Da geht es dann zum Beispiel ganz am Anfang auf einer Party direkt mal darum, zum Beispiel, dass es gerade das iPhone erfunden wurde. Ne? Da wird dann direkt irgendwie geprahlt, alle, ach, hier, guck mal, hast du das auch schon? Ja, aber ich habe direkt hier so eine Sonderedition mit rotem Hintergrund und so. Und also sehr viel um so Kapitalismus, natürlich eben, es spielt an der Wall Street. Und das schließt sich ja auch auf das, zum Beispiel das Filmplakat ein. Das Filmplakat zeigt einen Moskito, so als, ja, so metallene Spielfigur, die auf einem Monopoly-Brett sitzt, und zwar auf dem Wall-Street-Feld, und der Moskito saugt quasi aus dem Feld raus eben sein Blut. Dieses ganze Abhängigkeiten in einem ja, kapitalistischen Gesellschaftskonstrukt, so das will der Film für mich zumindest, glaube ich, hauptsächlich aufmachen, und welche Abhängigkeiten dahinter stecken, wer da von wem abhängig ist, weil er ist ja nun mal ja auch Datenanalyst, das heißt, er hat natürlich eine wichtige Rolle, er soll halt ja, Sachen vorkalkulieren, die seine Geschäftspartner und die Bosse sind halt von ihm abhängig, weil er halt da eben auch, ja, was Negatives vorausgesagt hat, und sie wollen jetzt wissen, ob das stimmt, der sollte halt weiter rein sich arbeiten. Also da geht es wieder um Abhängigkeiten, und gleichzeitig macht der Film ja dann auch noch eine, ja, nicht gerade glaubhafte, aber die dient halt auch eher, glaube ich, mehr dem Symbolismus als eigentlich der Charakterisierung, eine Liebesgeschichte auch noch auf zwischen eben Richard Boker und einer jungen Dame, die auch da eben an der Wall Street arbeitet. Also mein Kernaspekt, den ich daraus gezogen habe aus dem ganzen Ding, waren so Abhängigkeiten.
Ja, finde ich auch. Also, und der ist natürlich, also ich verstehe auch, wenn der für viele eher frustrierend wirkt, weil es halt wieder ein reiner Stimmungs- und Atmosphäre-Film ist. Ja, also ja. Er ist ja wenig daran erklärt, eindeutige Indizien für irgendwas zu geben. Deswegen ist halt so ein bisschen, weiß nicht, so eine Mischung aus, oder wenn, keine Ahnung, wenn irgendwie Melancholia von David Cronenberg verfilmt worden wäre, oder wenn Darren Aronofsky The Fly gemacht hätte, so am ehesten, ja, kann man das, glaube ich, irgendwie vorstellen, weil halt Pi von Aronofsky hat ja einen ähnlichen Charakter, finde ich. Und dann kommt halt noch dieser Body-Horror irgendwie ins Spiel mit den Moskitos. Ja. Und er ist ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein Außenseiter. Und ich glaube nicht, dass das wie bei diesem Willard war, das, wo er mit diesen Ratten sich anfreundet, also wo ein Außenseiter sich mit parasitären Tieren anfreundet. Also ich glaube, fand nicht, dass er und die Moskitos in so einer wirklichen Symbiose sich befunden haben, sondern es war schon eher, ja, eine Zweckgemeinschaft oder so. Also auch so, weil ihm ja auch jederzeit bewusst war, dass die Moskitos ihn nicht erkennen oder dass sie quasi keine emotionale Bindung zu ihm haben. Also dass sie ihn quasi auch einfach nur als wird oder so sehen, während er halt auch in gewisser Weise einen Vorteil aus ihnen rausziehen kann. Also es ist halt ein reiner Atmosphärefilm. Wer da, glaube ich, eine stringente Handlung haben will, die auf ein eindeutiges Ende hinausläuft, wird da, glaube ich, schon sehr frustriert sein. Aber Rimschmar oder wie auch immer der Regisseur heißt, hat ja auch 2018 an dieser Restaurierung von diesem Orson Welles The Other Side of the Wind mitgearbeitet. Also da merkt man schon, glaube ich, so ein bisschen, wo sein Interesse hingeht. Also nicht klare Geschichten erzählen, sondern halt eher eine Atmosphäre aufbauen. Und wenn man sich von sowas wegtragen lässt, finde ich, funktioniert Mosquito State super gut. Aber wenn man nach einer Viertelstunde ungeduldig wird, dann ist es ähnlich angenehm, wie wenn man ein Moskito im Zimmer hat nachts.
Ja, genau, nachts, ja. Und versucht einzupinnen.
Ja.
Aber jetzt, ich sehe das auch mit den Abhängigkeiten. Trotzdem sind es Abhängigkeiten, für die wir uns freiwillig entschieden haben. Ne? Also diese Abhängigkeiten sind immer wieder abhängig davon, dass wir, naja, sie zulassen. Ja?
Ja, aber du entscheidest dich ja für alles in deinem Leben freiwillig, bis es halt eben nicht mehr freiwillig ist, weil du halt abhängig bist. Also für deine erste Heroinspritze entscheidest du dich ja auch. Oder hast du dich doch auch damals freiwillig entschieden, oder nicht?
Ja,
hat
ja,
die Eddie einfach reingerammt.
Nee, die hat er mir einfach reingerammt, ja. Als ich irgendwie im Vollsuff auf der Party lag. Ja.
Deswegen, das finde ich so, aber man sieht halt auch nicht, wie er überhaupt dahin gekommen ist. Deswegen, also ich finde, ein bisschen hat es auch sowas, weiß nicht, auch so ein bisschen Ex Machina-mäßig, nur dass die Moskitos irgendwie sein, wie hieß sie? Fuck, ich hab's vergessen. Aber auch so ein bisschen so ein Ex Machina Body Horror Ding. Also ich habe ganz viele Vibes da irgendwie von anderen Filmen, ohne dass ich auch nur annähernd sagen möchte jetzt, dass der Film sich von irgendwas inspirieren lässt oder irgendwas klaut. Also ich finde ihn schon extrem eigenständig, aber ich musste auch die ganze Zeit an andere Filme denken.
Ja, aber ich finde das in so einem Punkt oder in dem Punkt tatsächlich nicht schlimm. Also weil da nicht eins zu eins Szenen kopiert worden sind, sondern eher nur die Themen und irgendwie die Stimmungen an andere Filme erinnern. Und nicht unbedingt die Bilder oder irgendwie direkte Handlungen oder Sätze, weißt du? Also ich finde, da kann man schon voneinander trennen. Aber
ja.
Ich muss sagen, also natürlich die Zeit und eben dieses Umfeld, das hat mich dann halt trotzdem noch mal so ein bisschen drauf rumdenken lassen. Und dann hast du ja seinen Kollegen und der ist ja schon, sag ich mal, wie eben der Moskito in ein bisher perfektes, cleanes, komplett aufeinander abgestimmtes System mit vielleicht kleinen Unebenheiten hier und da, wie zum Beispiel symbolisiert durch seine Wohnung, wo der Stuhl nicht an der richtigen Stelle steht oder so, symbolisiert wird. Und da ist halt auch dann dieser, sag ich mal, Arbeitskollege, der halt, ja, das System missbraucht hat oder der sich da irgendwie reingedrängt hat und dann halt eben eine Kettenreaktion auslöst oder halt irgendwie verschiedene Sachen negativ beeinflusst hat. Und um das auszugleichen, hat er jetzt halt eben eine weitere Abhängigkeit irgendwie, oder hat er diese Abhängigkeit zugelassen, so, ja, weil er halt darin eben die Chance sieht, das System wieder auszugleichen, so, ja. Das, also wie gesagt, es ist alles kryptisch, aber irgendwie finde ich, kann man da auch in die Richtung denken.
Weil für mich hat sich so oder so interpretiert, müssen wir jetzt schon wieder einen Spoiler machen, weil so würde
ich glaube, bei dem Film ist es nicht so wild. Also das ist so kryptisch.
Ja. Weil das Ende für mich sehe ich eher so, dass sie ja auch in diesen Abhängigkeiten drin sind, aber diese Entscheidung, zu einem Wirtskörper zu werden, ist ja eine freie Entscheidung, die er trifft. Also quasi seine einzige freie Entscheidung, die auch gar nicht diesem kapitalistischen Grundgedanken unterlegen ist. Weil das finde ich halt eine schöne, also oder eine sehr frustrierende und bittere Erkenntnis des Films, dass das Rationalste oder so, was du als Mensch machen kannst, der in so einer Gesellschaft lebt, dich ja quasi als Brutkörper oder als Grundlage für ein Ökosystem für einen wesentlich reineren Organismus irgendwie zu übereignen.
Ja, oder halt, um halt Tabula Rasa zu machen, ne?
Ja.
Das ist ja halt auch so das Ding, dass er halt keine andere Wahl mehr darin sieht, als erstmal reinen Tisch zu machen, was für ziemlich viele Menschen ziemlich scheiße sein kann.
Ja.
Aber auch ich würde sagen, wenn man Lust hat auf einen Film mit Stimmungen und Schwingungen und halt ein bisschen Gehirnfutter am Ende, der dann halt hier und da auch nochmal ein bisschen ekelhaft ist, dann ist Mosquito State eigentlich ein ganz empfehlenswerter Film. Aber wer jetzt hier wirklich auf eine stringente Handlung mit Druck und Tempo aus ist, der wird hier bitter enttäuscht. Also dann, der sollte eigentlich einen weiten Bogen um diesen Film machen.
Ja.
Ja, also wer auf das letzte Drittel von Night House hofft, wo es dann immer noch greifbar wird, das kommt nicht mehr. Also da muss man wirklich nicht hoffen.
Nee. Der Trailer gibt schon sehr genau vor, was einen erwartet.
Aber es gibt dann als Ausgleich dafür wirklich ein paar echt schöne Sequenzen, wo ich mir auch dachte, oh, weiß ich nicht, ob du den Song bringen kannst, aber irgendwie finde ich es gut, dass du ihn gebracht hast. So. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich dachte, das ist jetzt aber hier schon echt so Pop-Clip-Ästhetik aus dem Apple Store.
Ja.
Aber trotzdem, finde ich, fügt sie sich gut da rein und erzeugt für den Moment dann auch die richtige Stimmung so. Also da waren zwei, drei Momente, auch wenn einfach mal dieses Moskito-Meer einfach nur mal in der Luft zu schweben sieht, wenn man das einfach nur mal in der Luft schweben sieht, begleitet von irgendwie so einem Synthie-Pop-Song oder von so einem Elektro-Pop-Song, das fand ich schon echt, hat Bock gemacht, hat Laune gemacht.
Ja, aber auch halt, ne, apropos Moskitos an sich halt auch, ja, also wenn man überlegt, ist mal gerade einfach nur runtergebrochen auf nur diese Ebene, wenn man zu Hause im Bett liegt, ja, man hört irgendwie ab und zu mal in seinem Ohr so, da bist du schon so genervt, denkst du, Alter. Und dann stell dir mal vor, du hast davon irgendwie 20.000 in der Bude.
Ja gut, aber dann ist dementsprechend laut. Dann kannst du auch nicht mehr wirklich irgendwie, da musst du auch, da weißt du, okay, die sind da hinten in der Ecke.
Man sieht sie ja jetzt kräftig, ja, das stimmt. Aber das fand ich auch, ich fand es schon sehr unangenehm teilweise, wenn die da durch die Gegend schwirren. Und das hat er auch gut. Ich fand auch der Anfang, wenn dieser Moskito geboren wird und dann in das Gebäude reinfliegt zu dieser Party, dachte ich erst so, boah, das ist irgendwie alles ein bisschen uncanny schon so ein bisschen. Aber dann setzt auch da wieder, weil du eben die Musik und die Songs benannt hast, auch da sitzt dann plötzlich irgend so ein Track ein, so ein Treiben, dann war ich so, das ist eigentlich ganz cool.
Ja, genau. Ja.
Also die Musik wirkt immer so, deplatziert, aber dann denkst du ja, nee, aber ist eigentlich gut. Also es ist ganz, ganz seltsam. Also sollte disharmonisch sein, aber funktioniert irgendwie.
Ey, und glaubt ihr, diese eine Sequenz, die sie zeigen, wie so ein Moskito Eier legt, war das ein Trick oder war das einfach eine wirklich ganz, ganz krasse Hochnahaufnahme, also hochaufgelöste Nahaufnahme?
Das habe ich mich ehrlicherweise öfter gefragt. Wo ja, da das jetzt ist ja eigentlich wirklich das Makroaufnahmen oder
größte Kompliment, was man Special Effects eigentlich machen kann. Weil jedenfalls hat der Film sau viele Awards oder Nominierungen bekommen für Special Effects. Deswegen gehe ich davon aus, dass es Effekte waren, weil sonst wären die Awards relativ easy verdient gewesen.
Ja, aber ey, wirklich, also manche Szenen, also klar, wenn der Moskito da durch den Schacht fliegt und dann auf die Party fliegt und so, okay, I get it, das war schon ein Trick. Sah aber gut aus, also beziehungsweise durch diese unschärfe Spielereien, die sie dann halt damit verbunden haben, fand ich das relativ passend und hatte zu dem Moment auch noch so einen eher überhöhten, sag ich mal, Ton, ja, also von der Inszenierung. Dementsprechend fand ich das nicht schlimm, aber dann allein, ja, wenn er da in diesem, wenn dieser Moskito oder die Moskitomutter, wie auch immer man das bezeichnet, in dem Glas dann sitzt und dann die Eier legt, so, wo ich gedacht habe, ist das jetzt wirklich ein echtes Vieh, das Eier legt? Oder haben sie das auch nochmal digital getrickst? So, also fand ich wirklich gut. Und wirklich gut.
Das ist halt so ein Film, wo ich mir den Regisseur danach auf jeden Fall auf die Watchliste setze und sehen will, was er noch gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Gehe ich mit. So, und ich hoffe, ihr geht jetzt mit. Denn und wir
setzt
wollen euch nämlich,
auch Filme auf die Watchliste.
Setzt euch nämlich Filme auf die Watchliste, denn wir wollen ein paar kurze Worte zu unserem neuen Freund und Sponsor KinoOnDemand.com verlieren. Das ist eine deutsche Streaming-Plattform, auf der man allerlei Filme streamen kann. Aber der Unterschied zu so vielen anderen Streaming-Plattformen ist, es gibt hier kein Abo-Modell, sondern man bezahlt einfach nur pro Film. Richtig?
Genau. Vollkommen korrekt. Man zahlt für einen Film, man sucht sich's aus, man geht keinerlei Verpflichtungen ein und guckt einfach nur, was man möchte und dann ist gut.
Genau. Kann man glotzen auf dem PC, auf dem Desktop, auf dem Smartphone, auf dem Tablet und ich hoffe, der ein oder andere Smart TV wird vielleicht auch noch eine App oder eine Möglichkeit haben. Aber zumindest
also es gibt eine App auf jeden Fall für Mobile, ja.
Ja. Und das musst du jetzt mir mal kurz erklären. Beim ersten und jedem fünften geliehenen Film erhält man einen 5€ Kinogutschein. Das heißt, den ersten Film, den ich mir ausleihe und den fünften Film, den ich mir ausleihe, habe ich 10€.
Kriegst du einen Kinogutschein, den du überall, in jedem Kino einlösen kannst.
Ja, geil.
Weil die Plattform eben dadurch mal entstanden ist, dass man eben wirklich quasi sich mit Kinos vernetzen wollte und man will halt die Leute zwar animieren, natürlich auf der Plattform Filme zu schauen, weil es natürlich bequem ist und viele streamen ja auch gerne, aber es ist eben eine Plattform, die eng mit den Kinos zusammenarbeitet und deswegen möchte man weiterhin die Kinos supporten, trotz des Streaming-Angebots und daher vergibt man eben diese Kinogutscheine, um die Leute trotzdem animieren, ins Kino zu gehen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und an der wollen wir uns auch ein bisschen beteiligen, denn wir haben uns mal durch das Programm von Kino on Demand gearbeitet und haben eine kleine Liste zusammengestellt. Und ja, die könnt ihr euch quasi ebenfalls auf kinoondemand.com anschauen und abarbeiten. Also wir haben so ein bisschen mal geguckt, was da ist und haben so Sachen zusammengetragen wie Beasts of the Southern Wild von, wie heißt der, Ben?
Benlin? Ich kann es leider auch nur Zeitlin, noch phonetisch, phonetisch wiedergeben.
Ein Film, der auch schon auf dem Fantasy Filmfest lief, eine, wie soll man sagen, Südstaaten-Märchen-Odyssee eines kleinen Mädchens auf der Suche nach ihrer Mutter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ich finde es einer der Filme, von denen ich dachte, dass der so ein unendlicher Klassiker wird, der dann erstaunlich schnell wieder komplett so aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist.
Ja,
also ich meine, leider. Er war für 4 Oscars nominiert, hat 90 Awards weltweit gewonnen, jetzt spielt er überhaupt keinerlei Rolle mehr.
Und das Mädchen war so toll.
Ja.
Also die hat, glaube ich, noch einen Film mit Will Smith gemacht und danach hat man jetzt auch nicht mehr so viel von ihr gehört. Ich glaube, sie spielt jetzt ein, zwei Serien mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, oder dann gibt's da noch Bohnenstange, Beanpole, ein Film von einem jungen russischen oder polnischen Regisseur, der wirkt, als wäre es ein sehr alter russischer oder polnischer Regisseur, der hier gerade sein Lebenswerk vollbracht hat.
Eine Tilda Swinton, ne?
Nee, die Dame sieht
nur so ähnlich aus.
Achso, ich hab die nämlich nie gesehen.
Shaming. Nee.
Ich dachte, das wäre Tilda Swinton.
Nee, ist eine komplett oder für uns unbekannte Schauspieler. Ja. So ein in Russland bekannt, aber jetzt auch nicht so überbekannt. Nee, aber auf dem Cover sieht schon sehr, also das wird sie, glaube ich, als Kompliment nehmen. Aber wie wir alle wissen, ist das natürlich Viktoria Michoschinenko.
Genau. So, ja, fast. Close enough, ne?
Die hier das Porträt einer, ja, seelisch vernarbten 2-Meter-Frau in Leningrad während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und wir lernen halt so ein bisschen, ja, ihr Schicksal kennen. Sie sollte auf das Kind ihrer Freundin aufpassen, die, glaube ich, noch Soldatin oder im Krieg war. Und die kommt dann irgendwann zurück und muss feststellen, dass es halt zu tragischen Entscheidungen gekommen ist, für die man aber halt auch nie wirklich jemandem die Schuld geben kann. Denn das, was passiert ist, hat ebenfalls mit dem Krieg zu tun. Und naja, also es ist ein bitterer Film, trauriger Film, aber wirklich auch ein echt gut inszenierter Film, ein gut gespielter Film, der einem auch echt an die Nieren gehen kann, wenn man sich denn darauf einlassen will.
Und er sieht halt so unglaublich gut aus. Der Regisseur ist 1991 gestorben und das Projekt, was er geboren, habe ich gestorben jetzt gerade gesagt?
Ja, gestorben.
Oh Gott, 1991 geboren und das Projekt, was er als nächstes macht, ist halt die Last of Us-Serie. Also hat er sich mit Bohnenstange auch nicht wirklich empfohlen für, also visuell auf jeden Fall, inhaltlich nicht, aber schon eine steile Karriere, also nach Bohnenstange dann direkt Last of Us. Bin sehr gespannt, weil vorher hat mich die Serie jetzt nicht so interessiert, aber seitdem ich gehört habe, dass er das macht, bin ich heiß.
Ja, und dann, wie gesagt, haben wir noch viele weitere Filme zusammengestellt. Kahlschlag zum Beispiel, ein deutscher Thriller aus Mecklenburg-Vorpommern. Überraschend fies an manchen Stellen und echt gut gespielt vom Hauptdarsteller in einer Doppelrolle, für die er auch einen Preis bekommen hat. Und den wir dann auch, sag ich mal, bei Rocket Beans und Kino Plus als Telekollektiv gezeigt haben. Dann gibt's aber natürlich auch noch echt bekannte Filme. Also wir haben irgendwie auch richtig große Namen dabei, wie zum Beispiel Apocalypse Now, Melancholia von Lars von Trier, Memories of Murder, Monos, den wir auch schon an diversen Stellen besprochen haben, Pelikanblut, Shoplifters, der japanische, von, wie heißt der?
Koreada.
Koreada, genau, von Herrn Koreada. Auch ein Film, der wirklich ans Herz geht oder beziehungsweise zu Tränen rührt. Kapernaum, auch ein Film, der mich fertig gemacht hat. Der Hauptmann, Zeit der Kannibalen und so vieles. Und vor allem haben sie See der wilden Gänse, auf den wir nochmal ganz gezielt hinweisen wollen. Ein schöner, wie soll man sagen, Paar auf der Fluchtfilm durch China mit fantastischen Kameraaufnahmen und einer schönen Melancholie und auch einer wundervollen Plansequenz, in der es unter anderem um blinkende Schuhe und Genghis Khan geht.
Und eine der besten Regenschirmsequenzen seit Dancing in the Rain.
Ja, genau. Eine der besten Regenschirmsequenzen seit Dancing in the Rain. Also ja, ihr seht, es ist ein breites Programm. Wir haben versucht, euch so viel wie möglich, so vielfältig wie möglich zu präsentieren. Findet ihr bei kinoondemand.com oder kino-on-demand.com. Da gibt es
ja dann beziehungsweise ihr könnt auch direkt über kinoondemand.com/genregeschehen zusammengeschrieben drauf surfen. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Könnt ihr direkt in eurem Podcatcher draufklicken und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Und wie Daniel vorhin sagte, diese Liste, also das waren jetzt ein paar Beispiele von uns, diese gesamte Liste mit allen Filmen, die wir quasi für euch da rausgesucht haben, aus dem sehr, 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 sehr umfangreichen Programm, muss man sagen, wo wir wirklich gesehen haben, da ist viel dabei, was absolut voll hier natürlich in unseren Podcast und zu der Zielgruppe, die ihr draußen seid, passt. Die Liste konkret wird noch zusammengestellt, die ist jetzt noch nicht online, aber wie gesagt, Kino on Demand ist jetzt, nö, ist ja nicht schlimm, die Kino on Demand ist ja ab jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit erstmal unser Partner, also wir haben eine längere Kooperation, was uns auch sehr freut, und das heißt, die wird erstellt und sobald die am Start ist, werden wir euch das natürlich hier wissen lassen und dann habt ihr wirklich auf der Website dann wirklich kuratiert von uns eine Übersicht von Filmen, die wir euch empfehlen. Derzeit müsst ihr dann einfach eben auf die Seite gehen über den entsprechenden Link und dann die Filme einfach selber suchen, ganz normal. Aber bald gibt es sie dann auch wirklich komplett als einfachen Link in der Übersicht für euch zusammengestellt.
Da war ich wieder zu voreilig. Es tut mir
leid. Ja, kommt bald.
ich freue mich nur so, ja. Also es ist wirklich so das ist immer so ein Ding, das wollte ich schon immer mal machen. Irgendwo eine Liste kuratieren und zusammenstellen und sagen, ey, guckt euch die an. Das ist das schöne Angebot, was ich hier gefunden habe. Zack, mit den Filmen könnt ihr nichts falsch machen, beziehungsweise diese Filme könnten euch gefallen, wenn ihr sowieso schon irgendwie verstanden habt, was uns für Filme gefallen.
Ja, und natürlich erweitert sich das Programm immer. Das heißt, wir werden diese Liste dann eben, sobald sie steht, auch künftig natürlich immer erweitern. Und wenn wir was Neues finden, kommt es halt drauf. Das heißt, dann habt ihr da wirklich eine Anlaufstelle von Filmen, die ihr euch eben wirklich ruhigen Gewissens mit unserem Gütesiegel anschauen könnt. Das wird, glaube ich, eine gute Sache.
Ja. So, und ob der nächste Film eine wirklich gute Sache ist, das wird noch zu diskutieren sein. Denn wir reden abschließend, oder wir können doch jetzt weiterreden, oder?
Ja, absolut. Jetzt wird's noch mal anthologiemäßig.
Genau, jetzt kommen wir jetzt, nachdem wir schon so viel über Anthologien gesprochen haben, kommen wir endlich mal zu einer richtigen Anthologie, nämlich zu VHS 94 oder eben VHS 94. Wieder ein Anthologiefilm, diesmal verfügbar über Shudder. Und hier, wie heißen sie, mitproduziert und auf den Weg gebracht von Bloody Disgusting, ne? Habe ich das richtig gesehen?
Oder genau, unter anderem, genau, diesem amerikanischen Horrorportal, die inzwischen auch viele, genau wie bei Fangoria, die inzwischen auch selbst ihre Finger im Spiel haben bei einigen Produktionen, ja.
Ja, und unter anderem haben Regie geführt Jennifer Reeder, Chloe Okuno, Simon Barrett, Timo Chajanto und Ryan Prose. Genau. Und es bedeutet, und wir haben wieder...
Die Story ist von David Bruckner.
Ja?
Ja, ja, die Rahmenhandlung, ja.
Ja, ja, der hat mitgeschrieben, ja.
Okay, die Rahmenhandlung.
Ja, so wie ich es verstanden habe, ist die Rahmenhandlung. Und wer auch als Produktionsfirma gelistet wird, das sagt wahrscheinlich nur uns dreien was und vielleicht ein paar anderen Hörern, Studio 71.
Ist das wirklich das Studio 71? Das
ja, die haben ja auch einen US-Ableger.
Ja.
Okay.
Das ist unser gutes Studio 71.
Da habe ich Da habe ich nämlich wirklich überlegt, ob das was damit zu tun hat oder nicht.
Ja, sind sie. Und was auch viele verwirrt hat, es wird übrigens auch, weil wir vorhin auch schon genannt haben, der The Void-Regisseur und Psycho Gorman-Regisseur Steven Kostanski, der wird ja auch gelistet als Regisseur. Und der hat aber keinen eigenen Beitrag gemacht, sondern der hat nur einen Werbeclip in einem der Beiträge gedreht. Deswegen wird er als Regisseur gelistet, der hat aber keinen eigenen Part des Films beigesteuert.
Ja.
Ja, das war auch das ist halt so das Ding, weil Bruckner ist raus wegen dem Hellraiser-Reboot, diese Radio Silence-Leute sind raus wegen dem Scream-Sequel, also da gab es ein heiteres Hin und Her.
Aber guck mal, ist doch schön, dass die Leute, die jetzt mit solchen kleinen Sachen irgendwie angefangen haben, dass die jetzt alle ihre größeren Projekte bekommen haben.
Ja, das ist schön für uns, dass die Leute, die bei VHS 94 mitmachen sollten, gegangen sind, um was Besseres zu machen.
Ja, das ist...
Nein, das würde ich so nicht sagen. Sie haben die Staffelstab halt weitergereicht, damit andere jetzt das Gleiche vielleicht erreichen.
Ja.
Und damit die VHS-Reihe immer das gleiche Problem hat, zwei super Beiträge und der Rest ist halt so Skip-Ware.
Oh, ich würde sogar... Nicht mal
zu. Oder nicht?
Ja, ich weiß nicht.
Es war schon einer zu viel.
Es ist schon einer zu viel, meiner Ansicht.
Oh, echt? Krass. Also ich fand ja nur einen schlecht.
Wen denn? Welchen denn? Komm, vielleicht werden wir da schon gleich in.
Also zwei. Ich fand zwei weniger gut als die anderen. Ich fand zum einen diesen Empty Wake mit dem Sarg, der war nett, aber zu lang. Also die Pointe war so kurz, da war der Aufbau leider zu lang. Und ich fand diesen Terror mit diesem Extremistenverein Den fand ich auch irgendwie ungelenk. Der Outcome nachher war irgendwie cool und auch das Monster-Design, aber der ganze Aufbau, alles ein bisschen zu lang, zu ungelenk. Die Idee war gut, die Umsetzung fand ich so meh. Aber die anderen drei fand ich eigentlich schon, also beziehungsweise drei. Der eine ist dann die Rahmenhandlung, die ist halt so, okay, die fließt halt mit. Aber die anderen beiden Beiträge fand ich schon sehr stark.
Also die Rahmenhandlung, ja, ich weiß gar nicht, ob man da so großartig drüber reden muss. In der Rahmenhandlung finden Mitglieder eines SWAT-Teams eine Reihe von VHS-Kassetten, als sie in ein verlassenes Lagerhaus vordringen, in dem eine Sekte rituellen Massenselbstmord begangen hat. Das finden sie ja noch nicht mal. Sie finden ja noch nicht mal diese VHS-Kassetten, sondern sie gucken einfach nur auf irgendwelche Bildschirme.
Ja, genau. Also sie gucken sich an. Ja.
Und dann blendet der Film halt über, ich sag mal so, nach, wie hieß der, VHS Viral, dessen Rahmenhandlung ich einfach komplett bescheuert fand. Geht diese Rahmenhandlung ein bisschen mehr klar, aber ich muss sagen, allein schon an der Rahmenhandlung habe ich jetzt das ganz große Problem von VHS endgültig für mich manifestieren oder beziehungsweise feststellen können. Die müssen von dieser Ego-Perspektive und diesem Found-Footage-Ding müssen die runter. Das bringt alles nichts mehr, das ist alles so ein Quatsch, dass diese SWAT-Einheit mit einer Kamera, nicht mal mit Nachtsichtfunktion, sondern halt mit wirklich richtigem Kopflicht da reinstürmt, fand ich schon irgendwie Panne. Und dass dann die Bildruckler dann auch immer wieder, also beziehungsweise irgendwelche Störungen im Bild gleichzeitig die Schnitte sein sollen und dann ständig dieser Störungsstreifen, den wir halt von so vielen VHS-Kassetten von früher vielleicht noch kennen, dass der halt die ganze Zeit da unten mitläuft, das war etwas, wo mir bei mir schon wieder alle Alarmglocken angegangen sind. Also ich verstehe den ästhetischen Ansatz zu sagen, okay, wir stürzen uns jetzt hier auf die DV-Videozeit von 94, aber man merkt in allen Filmen meiner Ansicht nach zu oft, dass da eine Diskrepanz herrscht zwischen dem, was man halt so richtig aufgenommen hat und eben den Effekten, die man draufklatscht, um es alt aussehen zu lassen. Das fand ich bei VHS 94 echt so groß und stark wie bei kaum einem anderen Teil zuvor. Und deswegen muss ich sagen, war der Film für mich sehr schwer anschaubar. Also ich fand den wirklich durchgehend hässlich, egal welche Folge. Und egal wie stimmig oder wie gut das gepasst hat, ich fand es einfach wirklich hässlich. Das hat für mich Trauma-Charme, aber halt die Filme, die kein Budget hatten, irgendwie gehabt. Also wirklich so richtig billig.
Naja, also ich finde das nicht wirklich billig. Ich meine, sie wollen diese Prämisse ja haben. Also sie wollen wir wollen quasi vermitteln, wir hätten hier VHS-Tapes. Und dann finde ich sogar eher, also in dem Konzept, dann fällt ja eher Chachantos raus, weil der sieht einfach viel zu gut aus für eine VHS. Also wenn sie dieses Konstrukt aufrechterhalten wollen, wir machen halt hier schäbige, ranzige VHS-Tapes, die halt schon Bildfehler haben und so weiter. Und ja, natürlich sind das heutzutage nur Adobe Premiere-Filter, die sie da drüber legen. Und ja, das sind ja immer die gleichen, die du auch mit dem Snapchat-Filter erzeugen kannst und die du auf TikTok siehst. Ja, ist vielleicht nicht, also ist nicht so geil, aber das ist ja die Idee, die sie rüberbringen möchten. Und wenn sie das machen und durchziehen wollen, okay, aber wie gesagt, dann fällt optisch hier, muss man ganz klar sagen, die Chachanto-Episode raus, weil die sieht viel zu digital und optisch viel zu gut aus.
Ja, die fällt sowieso in allem raus, also wirklich in allem. Die ist viel zu gut gemacht und dann aber auch viel zu, weiß ich nicht, da habe ich mich teilweise sehr geärgert über die, ebenfalls die Vorgehensweise, dass diese Bildwackler oder Störungen, dass die immer gleichzeitig als Schnitte funktionieren.
Ach so, ja.
Ja, wo ich dann sage, ey Leute, dann lasst es bleiben. Wenn ihr keine Idee habt, wie ihr Found Footage irgendwie noch sinnvoll da einbezieht, dann lasst es bleiben. Es tut keinem weh, wenn ihr es weglasst. Das ist
normal.
Ja, das hat ja dieser Dashcam, der aus ganz vielen anderen Gründen auch so furchtbar war, auch gemacht, wo du quasi in Twitch-Livestream oder Livestream siehst und dann sind Schnitte drin. Und man denkt so, hä, das geht nicht. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr spannend von A nach B kommt, dann könnt ihr irgendwie nicht diese Logik brechen. Und ich bin bei Found Footage ja auch schon echt bereit, fast alles zu akzeptieren. Dieses, die Leute filmen weiter, obwohl es mit zwei freien Händen sich wesentlich besser kämpfen lässt. Das ist alles, da diskutiere ich gar nicht mehr. Da habe ich völlig hingenommen als ein Trope, was einfach in diesem Genre existiert, völlig fein, aber dass dann auf einmal jetzt Schnitte drin sind, also das verstehe ich auch nicht, zumal es ja dadurch auch nicht wirklich spannender wird. Also es wird halt bloß, es ist bloß weniger Leerlauf da, aber sie schaffen es ja trotzdem nicht, dadurch noch mehr Spannung aufzubauen.
Ja, und es entlarvt ja halt auch das gesamte Konzept. Also sie geben sich Mühe, also wirklich, ich verstehe es ja, die geben sich Mühe, so ein richtig, wie so ein richtiger Video-Nasty auszusehen. So richtig, so wie so ein Andreas Schnars-Film, ja? Ja. Den wir jetzt hier nicht nennen dürfen. Aber weißt du, also, oder von mir aus die so frühe Olaf Ittenbach-Filme so, ja. Also ich verstehe ja, dass die genauso, oder wie gesagt, nimm so alte Trauma-Dinge. Ja,
ja, oder diesen, also was ich da noch den Goldstandard finde, sind halt diese Pook-Keepsie-Tapes.
Ja.
Der halt richtig räudig, wo man auch durch diese Qualität schon so ein richtiges Unbehagen bekommt, weil man halt wirklich denkt, man sieht ein echtes Snuff-Video. Und das schafft ja VHS 94 auch nicht. Ich denke ja nie, dass ich da was Echtes sehe, sondern ich sehe halt irgendwas, was digital bearbeitet wurde, um schäbig auszusehen. Also diese Illusion wird ja auch gar nicht geweckt, weil es dadurch halt auch nicht abgefuckt genug aussieht.
Und das fand ich halt auch. Ich verstehe wirklich die Absicht dahinter. Und ich respektiere auch die Absicht dahinter. Aber sie schaffen es nicht, also sie geben sich nicht genug Mühe, um mir diesen Flair wirklich auch anständig zu verkaufen. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich da so einen August Underground-Film sehe, sondern ich habe das Gefühl, ich sehe halt irgendwas Hochmodernes, das irgendwie künstlich alt gemacht wird. Und damit ist schon Robert Rodriguez gescheitert. Also wer redet heute über den zweiten Teil von Machete?
Deswegen, also bei diesen Pook-Keepsie-Tapes hatte ich halt wirklich dieses Gefühl, wo ich auch dachte, oh, das ist mir zu unangenehm, ich kann das einfach nicht gucken, das ist mir richtig, das geht mir richtig an die Nieren, aber seitdem eigentlich auch bei nichts wieder gehabt. Oder es gibt doch auch diesen einen Kurzfilm, wo so ein Mörder angeblich zeigt, wo er die Leiche von seinem letzten Opfer versteckt hat, wo auch immer so getan wurde, als ob das echt ist, da hatte ich dieses Gefühl halt auch, aber über einen kompletten Spielfilm trägt sowas halt auch nicht wirklich. Also das ist zu, ja, wie du schon sagst, eigentlich zu anstrengend und auch zu hässlich. Also ich fand es, glaube ich, nicht so schlimm wie du, aber gleichzeitig denke ich halt auch, entweder muss es halt richtig noch viel, viel räudiger aussehen und nicht nur so, also es sieht ja auch so funktional kaputt aus. Also du denkst ja nicht manchmal zwei Minuten lang, was ist denn jetzt los? Ist einfach das Band kaputt oder so? Sondern es sind immer nur so kleine Störelemente, dass man halt immer wieder vor Augen bekommt, okay, mal gucken, VHS-Tape.
Ja. Aber dennoch, und jetzt können wir ja dann, so viel wäre, hätte ich schon mal ausgekotzt, trotzdem habe ich da auch, sag ich mal, ich muss sagen, ich fand die mit der Beerdigung, mit dem Beerdigungsinstitut, die fand ich ganz cool, aber da sehe ich es wie André, die war zu lang, da hätte ich den langen Aufbau nicht unbedingt gebraucht, vor allem.
Die Pointe war cool, die Effekte waren geil, aber der Aufbau war viel zu lang für die Episode.
Ich fand auch die Idee eigentlich ganz cool, aber das hätte man alles irgendwie ein bisschen knackiger machen können. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ich habe nicht verstanden, warum immer zwischen den Kameraperspektiven hin und her gewechselt wird. Das war mir nicht ersichtlich. Weißt du, was ich meine? Also es ist schön, dass wir das gesehen haben, was zwischen den Kameraperspektiven ist. Aber ja, es war mir nicht ersichtlich, warum das überhaupt geschnitten worden ist oder beziehungsweise wer da diesen Wechsel vollzogen hat. So. Weil wer kann denn wissen, dass ich genau zu dem Zeitpunkt das sehen muss? Und will.
Ja.
Deswegen.
Wer schneidet das wieder hin und her? Ne? Wer sitzt da einer der Regie im Institut und sagt, oh,
genau,
jetzt müssen wir rüberschwenken.
Wirklich cool, obwohl auch da den Anfang fand ich so ein bisschen, auch ein bisschen zäh, fand ich die Rattengeschichte. Also
ja, das ist mein Highlight, muss ich sagen.
Ja, also da war nicht sowohl die Kreatur, die gezeigt wird, als auch die Effekte, die dann irgendwie dann zwischenzeitlich nochmal angewandt werden. Und ich muss sagen, die Szene mit diesem wirklich ganz schwarz-dreckigen Typen, der da plötzlich nur in dem Gang hockt, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Die fand ich sau creepy.
Ja.
Ja,
also da muss ich sagen, da gebe ich, das fand ich so mein Highlight und
ich fand halt, muss auch sagen, in der Ratten, also Storm Drain heißt die, ist von Chloe Okuno. Da auch mal ganz großen Shoutout an die übrigens. Die hatten einen mega geilen Kurzfilm schon mal gemacht, vor 8 Jahren. Der heißt Slut. Den gibt's auf YouTube komplett. Verlinkt mir mal in den Shownotes, der ist super gut und da sieht man auch schon, was die nämlich kann. Ich fand bei der Story auch geil, am Ende gibt's noch so eine richtig schöne Scanners-Hommage.
Ey, der Gore-Effekt am Ende der Folge, der war wirklich gut. Also den,
plus dann die Pointe halt.
Ja, also den muss ich sagen, das war ein guter Gag. Wie gesagt, auch hier die Folge, bisschen zu lang im Aufbau. Ey, die Folge von Timo Tajajanto, sorry ey, also das ist so, wie hieß der? Army of the Dead? Ja. Oder?
Mit den die zusammengebauten Zombies aus, ja, aus Einzelteilen, ja.
Hat mich schwer an Army of the Dead erinnert, aber das muss ich jetzt nicht nochmal aus der Ego-Perspektive sehen. Und das war alles so zurecht geschustert und gebastelt. geht alles unter, meiner Ansicht nach.
Es hatte in seinen besten Momenten was echt von so auch so ein bisschen räudigen Cut-3-Asia-Filmen, aber nie konsequent ausgespielt. Und es war dann auch irgendwie so eine Mischung aus einem Resident Evil-Film und da war so ganz viel drin, aber nicht so richtig passend.
Ja, Hardcore-Henry. Ich musste sehr oft genau an Hardcore-Henry denken und dachte mir halt
Hardcore nur... Hardcore-Henry trifft Alita oder so.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, nach VHS 2 und wie hieß es, Safe Haven? Von Aaron Edwards, musste sowas nicht mehr machen. Also dieses, weißt du, dass es dann am Ende nochmal irgendwie eine Kamerafahrt oder beziehungsweise halt, dass wir mit der Kamera durch so ein ganzes Gebäude gehen und dann halt ein Zimmer nach dem anderen irgendwie so einen Wahnsinn offenbart, das fand ich jetzt irgendwie schwer abgekupfert von Safe Haven so.
Ja, aber fand ich trotzdem auch gut. Ey, das also ist klar war es, gerade weil es auch nochmal bei VHS drin war, also dass es nicht mal von woanders her abgekupfert, fein, aber das ist quasi aus der eigenen Familie, auch ein bisschen schwierig, aber Chachando macht halt das, bei sowas, was ich finde, was alle machen sollten, irgendwas auszuprobieren oder irgendwas Extremes machen zu wollen. Also das nächste Ding, diese Terror-Kurzgeschichte, ist ja einfach nur wieder irgendwas. Also auch alles okay und so, und da will ich mich auch gar nicht drüber aufregen, aber in dieser ganzen Zeit, wo du jetzt diese scheiß Into the Dark Sachen hast, die immer eine Stunde gehen und wo halt viel zu wenig passiert, Creepshow ist nicht wirklich gut, sondern auch alles nur so mittelmäßig bis ein bisschen mal oberes Mittelmaß, und dann kommt halt auch so ein Terror-Ding da dran, also da, das, ich bin's über, wenn da nicht probiert wird, irgendwie was zu machen, sondern sich alle so denken, ja okay, wir erzählen irgendwas. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also da verstehe ich halt nicht so den Ansatz. Ich verstehe bei jedem von den VHS 94 Kurzgeschichten, wo der Ansatz war, was man damit erreichen wollte, aber Terror hat mich da, gerade weil er auch am Ende kommt, dann so ein bisschen ernüchtert wieder.
Ging mir ganz genauso. Ich fand diese Grundidee super interessant und mal ein anderer Take auf das Subgenre so. Aber ich fand ihn auch, der hat so viel Leerlauf, also der hat so viel, der hat keine Aussagekraft und dann erst wieder irgendwie in den letzten 3 Minuten cool.
Vor allem, da gibt's diese Szene, wo sie an diesem Gebäude vorbeifahren und irgendwelche, sag ich mal, Kamerapositionen irgendwie ausfindig machen wollen und was weiß ich. Lass die weg und es interessiert kein Schwein.
So, alles, ja, komplett.
Ja, also das ist so, das hat man nicht gebraucht. Die hätten einfach nur zeigen sollen, wie jeden Tag aufs Neue, wie sie immer wieder in diesen Käfig gehen. Und ein anderer irgendwie abknallen muss. Ich habe es am Anfang nicht ganz gerafft. Und dann so nach und nach schält sich ja so ein bisschen die, sag ich mal, Erklärung raus. Und ich muss sagen, ich finde, das ist mit von der Idee her und von der Umsetzung, oder was heißt von der Umsetzung, aber so vom Gesamtgeschehen her, finde ich das den besten. Auch wenn ich den schon wieder, wie gesagt, wegen auch so vielen Sachen auszählen könnte. Ja.
Der ist super kreativ, aber halt alles drumherum. Also, warum zeigen sie überhaupt was außerhalb dieser Farm? Das juckt halt keinen. Du kannst halt, du verstehst, was die wollen, Punkt.
Ja.
Und dann musst du nur aber das Wesentliche zeigen, aber nicht noch, dass sie in die Stadt fahren und bla, ja, das war alles viel zu viel.
Und, aber trotzdem, mit dieser riesen Kanone anfängt zu ballern, ich hab so gelacht, weil es so dumm ist. Weil es wirklich so dumm ist und dass er halt auch wirklich dann so 2 von seinen eigenen Leuten ummäht, fand ich so passend. Wie oft siehst du, dass sich irgend so ein Typ meint, an so eine Kanone zu schwingen, ja, und dann ja direkt immer irgendwie auf alles drauf trifft, was er treffen will. Und hier einfach mal wahllos so ein Dulli an so ein Ding gestellt und schon geht alles den Bach runter. Herrlich.
Ja, stimmt, das mochte ich auch. Es hat mich an diesen, wo ich euch ja auch irgendwann noch zu nötigen werde, zu gucken, diesen Kati erinnert, diesen Bollywood-Film, wo sie auch irgendwann eine Gatling-Gun haben, aber erst noch die Anleitung lesen müssen und niemand, weder die Guten noch die Bösen, haben jemals eine Gatling-Gun gesehen und dann lachen sie sich noch über ihn tot und dann muss er die ganze Zeit eine Anleitung nachgucken, wie er dieses Ding in Gang kriegt und dann folgt halt so eine 3-minütige Zeitlupensequenz, wo er Dutzende von Leuten mit dieser Gatling-Gun wegballert. Und das hat mich auch, also das war da natürlich cooler umgesetzt, aber da muss ich bei Terror auch kurz dran denken. Und ich glaube, Terror hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, weil von diesem Ryan Brouse ja dieser Lowlife ist, den ich ziemlich stark fand.
Oh, echt? Von dem ist der? Ja. Ah, ja. Den fand ich ja auch gut. Ey, Lowlife war auch echt eine kleine Perle oder Empfehlung so. Den fand ich ja richtig gut. Weil da war auch, das verstehe ich nicht, weil der Lowlife für so ein wirklich, wo du denkst, was ist das für ein Trashfilm mit Leuten mit aufgetätowierten Hakenkreuzen im Gesicht und so. Der hat vom Drehbuch her so viel Raffinesse und Cleverness irgendwie noch bewiesen, dass man sogar mit diesem Typ, der ein Hakenkreuz im Gesicht tätowiert hat, irgendwie einen erzählerischen Sinn gefunden hat. So, also das fand ich super. Ja,
schade. Ja, das finde ich nämlich auch ein bisschen schade, weil wenn Lowlife jetzt rausgekommen wäre, wo alles so mit so Gunpowder Milkshake und so, also alle diese John Wick möchte gern Dinger, ich glaube, in dem Umfeld würde Lowlife noch deutlich mehr rausstechen. Also vielleicht war der, obwohl der auch aus 2017 ist, schon ein bisschen zu früh oder halt 10 Jahre zu spät dran, weil der auch so ein Pulp Fiction nonlineares Storytelling hat, ziemlich düster ist, viel brutale Action hat und hat auch viele kaputte Charaktere. Also entweder ist er 10 Jahre zu spät entstanden oder hat jetzt diese wieder aufkommende Welle nicht gut abgepasst. Also ja. Es tut mir ein bisschen leid um den Film.
Bei mir auch. Also mir auch, weil den fand ich echt gut. Schade. Aber das spricht trotzdem dafür, dass mir Terror am besten gefallen hat. Weil der hat irgendwie, glaube ich, ein gutes Händchen.
Okay.
Ja, ja. Der hat so ein Händchen für die Lowlifes irgendwie. Und von denen sieht man ja in Terror einige. Und wie gesagt, ich fand, der hält mit seiner Idee am geschicktesten zurück. Also so, dass du am längsten irgendwie da sitzt und irgendwie überlegen musst, worum geht's hier eigentlich. Ja. Deswegen hat Terror mich am meisten angesprochen, obwohl ich halt auch finde, dass der ein paar eklatante Sachen falsch macht. Und daneben ist es halt Storm,
glaube ich.
Storm Drain. Ja, also die Rattenmann-Geschichte, die finde ich,
Das ist ja auch die auf Social Media auch auf jeden Fall am meisten Hype erzeugt hat. Da gibt's ja schon eigene Memes zu, jetzt ohne Ende und so.
Ja, hier Hail the Rutterman oder wie Rattama.
Hashtag Hail Ratma. Ja.
Ja, Hail Ratma, ja. Ja, also, aber ansonsten muss ich auch wieder sagen, nee, VHS ist leider nach den guten Anfängen echt im richtig tiefe Mittelmaß versunken. Also, das sind alles ein paar nette Ideen und ein paar gute Sachen. Und wäre das alles von irgendwelchen Nachwuchsfilmemachern oder wäre das halt so, würden die auf einem Kurzfilmfestival laufen von irgendwelchen eher unbekannten Leuten, die jetzt gerade so ihren ersten oder zweiten Kurzfilm gemacht haben, dann würde ich sagen, ey, Respekt, super geil, cool. Aber dadurch, dass das schon alles ein paar gestandene Leute sind, dass hier schon auch noch ein bisschen mehr Budget am Start war, macht man es sich meiner Ansicht nach oftmals ein bisschen zu leicht, indem man halt eben diese billige Optik oder halt eben die Billigkeit als Entschuldigung für eben gewisse Sachen sucht oder damit versucht, so gewisse Sachen zu entschuldigen. Und ey, so ehrbar die Ansätze sind, wie gesagt, so unbefriedigend finde ich halt einfach die Ausführung. Und
deswegen war ich auch mit der Rahmenhandlung so unzufrieden, weil die ja von Jennifer Reeder ist und ich mag ja diesen Knives and Skin so super gern.
Oh ja,
und fand den ja auch visuell richtig stark. Und dann kommt auch wieder irgendwas, wo man so den Namen liest, so denkt, ja, okay, du musst jetzt nicht so einen krass individuellen Style haben, dass der wiedererkennbar ist, aber wenn du einmal was geil Optisches abgeliefert hast, wieso ist nicht wenigstens das reproduzierbar?
Naja, und halt also, weil du vorhin meintest jetzt irgendwie von wegen gestandene Filmemacher, also muss man es auch so ein bisschen differenzieren, also Chloe Okuno, wie ich eben meinte, die hat wirklich erst diesen Slut gemacht, das war ihr einziger Kurzfilm bisher und das war eine super Visitenkarte, aber mehr hat sie auch nicht gemacht und die wird jetzt bald, die hat glaube ich zwei Langfilme in der Pipeline, die macht zum einen jetzt einen, Rodney und Cheryl heißt der, mit Anna Kendrick in der Hauptrolle, über einen Serienkiller irgendwie. Und zudem macht die jetzt auch einen Film mit Micah Monroe hier aus It Follows, die Hauptdarstellerin. Der heißt Watcher, da geht es darum, dass halt, ja, wahrscheinlich Micah Monroe in ein Haus zieht und glaubt, die wird von jemandem aus dem einem anderen Apartment gestalkt. Also sie macht jetzt wohl zwei Features als nächstes, hat sie schon in Planung, aber das war jetzt wirklich auch nochmal abseits ihres ersten Kurzfilms, war das jetzt hier quasi erst ihre zweite Regiearbeit. Und da das quasi, finde ich, auch für mich auch mit das Highlight war, muss ich sagen, so, also da merkt man dann schon, dass sie halt was kann. Und deswegen, da gilt so der Punkt, den du eben meintest, von wegen gestandener Filmmacher noch nicht so ganz, aber ja, das verteilt sich halt so ein bisschen. Also
ja, aber
nicht alle haben die gleiche Expertise bisher, schon die gleiche Track Record, aber im Grunde gebe ich dir schon recht.
Also von den, ich sag mal, von den bisherigen VHS-Filmen war jetzt halt wirklich nur Viral irgendwie vielleicht schlechter oder halt auch egaler in seinen Geschichten so, ne? Aber ich muss schon sagen,
ich fand Viral aber noch billiger von der Umsetzung.
Ja, auf jeden
Fall. Also da finde ich VHS 94 wieder, also von der technischen, naja, oder was ist das für eine Also nichts wirkt billig, ich bin nur inhaltlich oder von der generellen Inszenierung oder von der Ästhetik abgeturnt, aber bei Viral waren ja auch zwei Kurzfilme, wo man einfach so dachte, was soll das denn?
Ja.
Also es ist ja schon fast so eine Arbeitsverweigerung, gerade wenn du eingeladen wirst, bei sowas mitzumachen, wo man sich also denkt, hey, da haben alle Bock drauf. Und selbst bei den ABC of Death Sachen fand ich, war nie irgendwas dran dabei, was so mau aussah wie diese komische Zombie-Weglauf-Sache aus der Ich-Perspektive bei dem Viral.
Ja, also den Viral finde ich auch nach wie vor schlechter, aber ich muss sagen, ja. VHS 94 hat mir jetzt nicht unbedingt mehr Begeisterung für die Reihe irgendwie geben können oder halt jetzt nicht die Reihe nochmal wieder zu einem höheren Level geführt, so. Also einem wesentlich höheren Level geführt. Aber das ist ja natürlich das große Ding oder die große Krux bei Anthologiefilmen, ne? Du gehst ja meistens immer, oder du wirst ja, dein Eindruck wird ja immer am meisten beeinflusst von den schlechten Episoden.
Immer, klar.
Ja. Ja.
Ist leider immer so, wird sich auch nie ändern.
Ja, ja, da habe ich mich auch meiner Sausbound-Dings-Review drüber ausgekotzt, weil halt auch sowas wie diese Holidays kriegt ja dann auch überall so schlechte Wertungen, obwohl da natürlich zwei, drei echt beschissene dabei sind, aber es sind drei so starke Beiträge drin, wo ich auch sofort dachte, okay, von den Regisseuren will ich sofort sehen, was sie noch machen, und die haben danach auch immer abgeliefert, aber klar, es ist immer 10 Minuten Leerlauf bei irgendwas, halt immer schwierig. Deswegen, ihr geht beim Fantasy Filmfest auch nie in die Shorts, oder?
Normalerweise liebe ich das, aber dieses Jahr schaffe ich es leider nicht, weil genau an dem Tag ist der einzige Tag, wo ich nicht hin kann, aber normalerweise liebe ich Shorts.
Also hin und wieder, wenn ich die Zeit habe, gebe ich mir die auch. Da müssen sie halt zu einem Zeitpunkt laufen, an dem ich halt wirklich dann problemlos kann.
Naja, weil das, ich habe ja in Sieges dann auch mal die Shorts geguckt und war auch angenehm überrascht, aber das ist natürlich noch, also noch eine viel größere Kuratierungsglück dann eigentlich immer.
Ja. Ey, ne? Also ich meine, man hat ja schon eine gewisse Erwartungshaltung an VHS. Da waren ja schon gute Leute dabei, man hat ja wirklich qualitativ hochwertige Filme gesehen.
Ja.
Und in der Hoffnung, dass man halt wirklich auch wieder neue, gute, hochqualitative Sachen sehen kann, obwohl man halt ja sich diesem Found-Footage und eher ja grisseligen Look verschrieben hat, kann man da schon noch einen gewissen Anspruch dran hegen. Dafür, dass es halt eben nicht einfach ein Kurzfilm ist, der irgendwo rausgekommen ist, den ich mir irgendwie umsonst auf YouTube oder Vimeo oder sonst irgendwas angucken kann oder bei einem Festival, sondern ich muss ja quasi für VHS auch Geld bezahlen. So. Also das ist ja schon dann irgendwie eine Sache, die du ausleihst oder die du halt irgendwie kaufst oder wo du ins Kino für gehst. Und da muss ich sagen, da ist die Auswahl hier nicht wirklich stark.
Das stimmt. Ist denn deine Auswahl stärker beim Schrecken vom Amazon?
Ja, da war ich jetzt auch. Da habe ich mich echt schwer getan. Ja, ich weiß nicht, André, willst du noch irgendwas hinzufügen? Entschuldigung, ich glaube, du hast den geringsten Redeanteil jetzt bisher gehabt zu dem Film.
Außer, dass ich ihn nicht so schlecht, glaube ich, fand wie du. Also er hat seine Flaws, nicht jede Episode ist super, aber wie gesagt, die mit der Ratte und die von Chachanto, wie gesagt, ja, die fällt raus, aber ich fand sie jetzt auch nicht durchgehend schlecht. So, es gibt Schauwerte. Man sollte sich da nicht wieder auch von den schlechtesten Sachen runterziehen lassen, aber klar, es gibt ja schon recht, die Reihe hat mal besser gestartet, ja. Also besser wird's nicht, leider.
Ja, gut. Ich könnte jetzt noch das Fass aufmachen, wie das in Zusammenhang steht mit dem schlechtesten Film des Jahres, den du bisher gesehen hast, aber gut.
Oh, welcher war das denn?
Ja, natürlich Eternals.
Ach so, okay. Ja, den habe ich ja noch nicht geschaut. Ich hab ja richtig Angst, dass der mir auch gefällt, aber es geht ja halt trotzdem um Superhelden.
Also zum Vergleich, ne, Eternals 1,5 auf Letterboxd, VHS 94 3,5, also ist ja klar.
Ja gut, aber du hast doch Ghostbusters 4 Sterne gegeben, von daher ist alles... Ja,
ist auch ein super Film.
Aber ich will nicht so viel Foreshadowing auf die nächste Folge betreiben.
Stimmt, das halten wir zurück. Stattdessen kommen wir jetzt mal mit dem Schrecken vom Amazon um die Ecke.
Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Denn ich habe schon wieder gewonnen. Kann ich das schon mal so vorwegnehmen?
Du bist zu gut. Also letztes Mal, ihr habt direkt eingekesselt, dass es ein John Woo-Film war. Das lag nahe, aber ihr habt sehr schnell geschaltet. Tinos Tipp war ja Hardboiled.
Ja, ich habe nicht lang genug nachgedacht.
Und das passiert. Und Daniel war instant bei Face Off. Und genau der war es tatsächlich auch. Also der Herr, der meinte, er kannte nicht, also er kennt nur die quasi Hollywood-Filme, aber nicht die früheren Filme, mit früher war natürlich die Hongkong-Filme gemeint von John Woo, deswegen war völlig korrekt. Face-Off hat er da beschrieben als langweiligen Actionfilm, sehr unkoordiniert und boring und er kann den Hype nicht verstehen. War also völlig korrekt und damit ist natürlich Daniel auch wieder dran jetzt mit einem neuen Schrecken von Amazon.
Wollt ihr es eher hart oder wollt ihr es eher atmosphärisch? Weil ich habe zwei Filme mir ausgesucht.
Hashtag Sex oder Horror.
Lieber atmosphärisch.
Atmosphärisch?
Ja.
Okay, fuck.
Fuck, ich habe doch keine zwei Filme ausgesucht, sondern euch nur falsch
eingeschätzt. Okay, pass auf. Ich habe mir eine 5-Sterne-Bewertung rausgesucht.
Mhm.
Der Verfasser heißt Die Wahrheit. Und
oh je.
Die Überschrift heißt Gruseligster Horrorfilm aller Zeiten. Wenn man im Internet schaut, also das ist jetzt beginnt die eigentliche Rezension.
Mhm.
Wenn man im Internet schaut, sagen viele Seiten, Serbian Film wäre der schlimmste Horrorfilm. Der ist aber einfach nur krank. Wenn es um den gruseligsten Horrorfilm geht, sage ich definitiv Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Fast durchgehend unter Spannung, man hat wirklich wenig Verschnaufpausen. Dieser Film ist wirklich nichts für Schwangere oder Menschen mit Herzschrittmachern. Und das war's.
Okay, also ja, wenn er 5-Sterne-Wertung hat, dann ist er anscheinend schlecht.
Das müsst ihr entscheiden. Sagen wir es mal so,
Also mich wundert jetzt sehr, dass du gefragt hast, ob hart oder atmosphärisch und dann sagen wir atmosphärisch und dann kommt im Text ein Serbien-Filmvergleich. Das kickt mich gerade.
Es ist schwer. Was kann ich euch mit auf den Weg geben? Der Film ist sehr dunkel. Das auf jeden Fall. Er ist sehr dunkel. Oh.
Alien vs. Predator 2.
Pass auf, ich gebe nochmal mit. Er spielt unter anderem in einem Kloster.
Das kann auch viel sein, aber...
Aber mehr kann ich euch jetzt nicht sagen. Alles Weitere wäre wirklich zu leicht.
Gruselig.
Also ich glaube jetzt nicht, dass es The Nun ist, weil dann wäre der Kloster-Tipp, glaube ich, viel zu einfach gewesen.
Weil er spielt ja auch schon viel in einem Kloster.
Naja, also genau, es gibt schon eine Menge Filme, die in einem Kloster spielen, ne?
Ja, klar. Deswegen sage ich so offensichtlich, glaube ich, wäre es jetzt nicht, wäre der Tipp, glaube ich, zu einfach gewesen. Sehr dunkel.
Dunkel, Kloster, was für ein Film spielt denn? Also ja, es gibt viele, aber ist es auch wirklich ein Kloster oder steht das nur in der Review? In Wirklichkeit ist es aber eine Irrenanstalt oder so.
Oh, nee, das ist also...
Das ist wirklich ein Kloster.
Kloster ist auf jeden Fall Thema.
Nichts für Leute mit Herzschrittmacher.
Und Schwangere.
Es ist ein 5-Sterne-Film, eine 5-Sterne-Bewertung, Freunde. Ne? Ihr müsst bedenken, da ist eine Mega-Euphorie drin.
Ja. Hättest du jetzt gesagt, der ist nichts für Schwangere und wir wären auf Gore oder auf Härte gegangen, hätte ich Inside gesagt.
Ja, eben wollte ich auch erst, aber da spielt auch nichts. Spielt nicht dieser Dahlin im Kloster auch eine Zeit?
Ist das der dritte Teil von The Woman?
Ja. Also, entweder schauspielerst du jetzt sehr, sehr gut, das konnte ich aus in dieser einen Sekunde bei Jerks nicht erkennen, ob du gut schauspielen kannst oder nicht, oder du bluffst. Ja, aber das ist der dritte von so rum. Aber ich glaube, das war jetzt eine aufrichtige Nachfrage. Wenn der das wirklich ist, bin ich sauer für diese...
Ja, aber der war aber auch nicht so dunkel. Das ist auch...
Ja.
Gott, ist das schwierig. Okay, pass auf. Was sag
also,
ich
sag mal Kloster, so, super ein dunkel, Insidious ist auch dunkel.
Ne? Ja.
Ist er?
Naja, ein Insidious spielt doch sehr oft im Dunkeln. Beziehungsweise am Ende sind sie doch sogar die ganze Zeit nur noch in dieser Schwarzwelt.
Im Jenseits ist doch alles dunkel. Ja.
Also
alles, dann ist ja wieder alles wieder drin. Bei Dunkel habe ich jetzt irgendwie ein ganz, weiß ich auch nicht.
Ja, das ist immer das Blöde, Mann. Die Leute schreiben immer die ganzen Titel und Darsteller und Namen immer rein.
Ja. Als ob wir dich jetzt gezwungen hätten, ausgerechnet diese Review zu nehmen. Falls ich jetzt gewinne, nehme ich als nächstes irgendwie eine Review, die einfach nur heißt, es ist ein Film.
Ja, aber man muss ja irgendwie... irgendwo was finden.
Ja, ich weiß, aber dieses mit dem Kloster, es ärgert mich schon wieder, dass es einem nicht einfällt.
Ja, also es ist halt ein Tipp, aber der ist gleichzeitig auch komplett trivial.
Es dafür sorgt, dass mein Kopf komplett leer ist.
Wie viel Filme gibt es mit Kloster?
Aber auf jeden Fall findet Schröcker den Film scheiße.
Ja, die Rezeption ist wahrscheinlich einfach nicht gut.
Ja.
Na komm, jetzt haut einen raus.
Ist aber auch schön, wie in meiner Wahrnehmung an alle Filme, an die ich jetzt denke, nicht sagen will, ist es in Wirklichkeit kein Kloster, sondern eher eine Heilanstalt oder so, was, glaube ich, meine Beziehung zur Kirche ganz gut auf den Punkt bringt. Ich gerade ja, auch schon an Girl Interrupted gedacht habe kurz, ob sie da auch im Kloster ist.
Aber der ist ja nicht dunkel.
Nee, aber da ist sie ja auch nicht im Kloster, aber für mich
ich habe so hab wirklich ich habe keine Ahnung.
Aber auch ist der Konvent eigentlich ein Kloster, ja, ne? Konvent ist ein Kloster.
Glaub schon, ja.
Konvent ist auch ja. Ja. Ich sag jetzt keine Ahnung, ich sag jetzt Crucifixion.
Crucifixion. Okay.
Also, wenn es wirklich so, also auf so einem Level ein Film ist, dann weiß ich auch nicht. Also, dann sage ich mal, jetzt muss es ja auch im Kloster spielen.
Also, mein erster Guess war The Nun, der war mir zu plakat.
The Devils.
The Devils?
Ja.
Okay. Also, trage ich oder hake ich ein? Nee, locke ich ein. Crucifixion und The Devils.
Ja.
Letztes Wort?
Ja.
Alles klar.
Damit du es nächste Woche nochmal besser machen kannst, weil es wahrscheinlich keiner war und du nochmal dran bist.
Ich bin wahrscheinlich nochmal dran. Mal gucken.
Ja, mal gucken.
Mal gucken. So. Das war's an dieser Stelle, oder?
Yes.
Wir haben nichts mehr. Deswegen, liebe Freunde, bleibt uns nur noch der Appell, geht gerne noch, wenn ihr könnt, aufs Fantasy Filmfest oder zum Shivers Filmfestival. Das beginnt ja auch jetzt die Tage. Oder beziehungsweise hat sogar schon begonnen. Oder ist jetzt fast sogar schon vorbei, ne? Scheiße. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Shivers Festival gehabt. Und ansonsten ist jetzt, glaube ich, noch das Korea Filmfest, das auch online stattfindet. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein japanisches Filmfest auch wieder, das man online mitnehmen kann. Also so ein, zwei Sachen habe ich da gelesen. Ja, das war's. Ansonsten freuen wir uns natürlich. Hier, wo wir gerade bei Insekten waren. Ich hatte über Twitter, hat mir jemand ein Bild geschickt von C2.
Ja, Killer-Insekt.
Ja. Da merke ich eine gewisse Begeisterung. Wollen wir den mal vielleicht demnächst besprechen? Ja, oder wäre das jetzt zu sehr reingegrätscht in die Klassiker, die wir jetzt noch vorher besprechen wollten?
Ja, wir haben ja gesagt, also sobald jetzt die Festivalsaison, jetzt die richtige Herbstsaison, ist ja nun mal immer viel, gerade im Genrebereich, haben wir gesagt, wo wir dann doch einiges mitnehmen wollen. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen abklingt, dann kommen wir natürlich auch wieder zu unseren Klassikerwünschen, wovon wir noch viel auf der Liste haben, aber C2 nehmen wir da gerne mit auf, habe ich Bock.
Ja, ist vom Regisseur von Hellraiser 2, dem besten Hellraiser-Teil.
Habe ich lange nicht mehr gesehen auch.
Ich habe den halt auch schon lange nicht mehr gesehen und ich habe irgendwie gerade im Zuge der Moskito-Geschichte dann irgendwie so ein bisschen Bock gehabt. Mich mal wieder ein bisschen.
Ja, aber da habe ich auch, gerade weil Tony Randall ja so eine schlimme Karriere gemacht hat.
Ja.
Dass er erst Hellraiser 2, Children of the Night, Amityville, C2, Fist of the North Star, bla 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 bla, Babyhandel Berlin. Dann war es vorbei als Regisseur. Richtig, richtig unangenehm, also der arme Junge.
Das ist der Fist of the North Star mit David Bradley, ne?
Ja.
Oh, der ist auch so furchtbar.
Ja. Ja, aber wo man noch dachte, da weiß ich noch, dass ich damals auch in der Videothek so dachte, oh Gott, jetzt gibt's das endlich. Und auch ab 18 gewesen und dann hat man die ganze Zeit nicht verstanden, worum es eigentlich geht, weil es ja echt nur so ein Faustkampf in räudigen Kulissen war.
Ja, und das halt auch noch total verstückelt und dann halt nicht mal ansatzweise der Manga-Vorlage oder der Anime-Vorlage gerecht, ey. Also wirklich, das war ein furchtbar.
Ja, aber da will ich mich auf jeden Fall mal reinlesen, weil Tony Randall, also kann nicht sein, dass man Hellraiser 2 gemacht hat und 25 Jahre später arbeitet man am Schnitt von Angriff der Kamelspinne und Piranha-Conda. Das sind seine letzten Sachen, die er gemacht hat, dass er irgendwie als Regisseur nichts mehr hinkriegt. Dann hat er Visual Effects für Klapperschlange gemacht und Sador, Herrscher im Weltraum. Und jetzt macht er irgendwie Filmschnitt für so Asylum-Filme. Also was ist da passiert?
Ja.
Das.
Es gibt, ich weiß nicht, André hatte, glaube ich, auch diese Hellraiser-Box von Turbine.
Ja.
Ja, da gibt's ja so eine dreigeteilte Doku zu Hellraiser. Ich weiß nicht genau.
Leviathan,
genau. Und ich finde, der zweite Teil ist schon auch sehr aufschlussreich. Da kann man schon vielleicht ein bisschen was rauslesen, dass es vielleicht nie die große Karriere war, beziehungsweise nie den Ansatz einer großen Karriere hatte.
Okay. Ja, aber jedenfalls, also C2 habe ich in guter Erinnerung. Kann natürlich auch sein, dass das so aus Teenie-Jahren ein bisschen trügt, aber habe ich Bock.
Ja, cool.
Ja. Machen wir.
Und ansonsten, ne, liebe Freunde da draußen, gerne immer wieder ein paar Tipps reinschmeißen, Anregungen und Kritik, Wünsche, Vorstellungen, Vorschläge. Wir sind für alles zu haben. Dürft uns auch gerne auf den sozialen Medien folgen, überall dort, wo wir vertreten sind, Twitter, Instagram. beziehungsweise den neuen Spielwiesen von Tino, die er hoffentlich jetzt noch ein bisschen
weiter noch ein bisschen düngen werde.
Genau, die er noch ein bisschen weiter beackern wird. Und ansonsten schaut auch gerne bei Fred Carpet vorbei oder eben halt bei Kino On Demand. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.